Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Formates PolBNT Plus im Gespräch mit. Bei diesem Format kommen wir ins Gespräch mit Menschen aus Wissenschaft und Bildungspraxis, die sich engagieren im Feld von politischer Bildung, im Kontext von Nachhaltigkeit und Transformation. Menschen, die sich mit politischen Fragen beschäftigen und der Frage nachgehen, wie diese politischen Dimensionen in Bildungsprozesse integriert werden können. Und heute haben wir zwei Gesprächsgäste, Gästinnen, auf die ich mich sehr freue. Professorin Anja Besand und Tina Hölzel-Schokorasch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit den beiden, weil ich ihre Arbeit schon lange begleite. Ich kenne beide auch schon länger. Wir duzen uns deswegen auch. Vor allem aber auch deswegen, weil ich eure Arbeit bewundere, die ihr hier leistet in Dresden, unter anderem in der Jodit. Was die Jodit ist, darüber kommen wir gleich auch noch ins Gespräch. Wir sind hier in Dresden, an der TU Dresden, zu Gast bei den beiden und ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Ganz kurz noch einmal dazu, was PolBNT eigentlich ist. PolBNT ist ein Projekt, das gefördert wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und das Ziel dieses Projektes ist es, Menschen in den Austausch zu bringen, die vielleicht sonst nicht so direkt in den Austausch kommen. Wir bringen in diesem Projekt Menschen aus den Erziehungswissenschaften, der politischen Bildung, den Sozialwissenschaften, aber eben auch der Bildungspraxis zusammen in verschiedenen Formaten und versuchen gemeinsam eben diesen Fragen nachzugehen, wie es uns gelingen kann, die politische Dimension in Bildungsprozessen stärker in den Blick zu nehmen. Heute sind wir also bei Anja und Tina und ganz am Anfang wollen wir euch erstmal ein bisschen kennenlernen. Und Tina, wenn du magst, fangen wir gerne mit dir an. Magst du ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, kann ich gerne. Also ich freue mich auch, dass ich mit hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Tina. Ich bin schon über 10 Jahre jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin von Anja und arbeite aktuell in der Jodit und aber auch am Lehrstuhl tatsächlich hier in Dresden. Die Jodit ist die John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Und wir werden bestimmt gleich noch ganz viel dazu sagen, aber wir verstehen uns eigentlich als so ein Innovationslabor und vielleicht auch ein bisschen eine unkonventionelle Forschungsstelle. Also gar nicht ganz so nah, wie der Name das vielleicht vermuten lässt, aber wir arbeiten ganz viel mit der außerschulischen politischen Bildung in Sachsen zusammen und das jetzt auch schon über 4 Jahre. Also das ist, glaube ich, was Besonderes, aber da kann Anja bestimmt auch gleich noch was dazu sagen. Und ich arbeite auch noch am Lehrstuhl und dort ist es auch ganz spannend, weil dort arbeite ich für das Modul für politische Bildung für alle. Und das ist ganz interessant, weil das auch relativ neu sozusagen und auch nicht so oft in Deutschland zu finden ist, dass wir alle Lehramtsstudierenden, die nicht Politik oder GRW, also Gemeinschaftskunde studieren, in politischer Bildung grundlegend sozusagen mit einem Angebot auch ausbilden, um sie für ihre Aufgabe der Demokratiebildung in Schule vorzubereiten, die ja, wir wissen es alle, aktuell keine einfache ist. Genau, das sind sozusagen meine Arbeitsschwerpunkte. Ich schreibe auch meine Doktorarbeit zu partizipativer Forschung und arbeite in dem Kontext viel zum Thema Transfer. Wissenschaftskommunikation ist ein großes Thema, für das ich auch in der Jodit wesentlich angestellt bin. Und ich arbeite, was auch immer noch spannend ist, glaube ich, was viele interessant finden, in der Jodit arbeiten wir auch mit der sächsischen Polizei viel zusammen und bilden da die Lehrkräfte aus, die an Polizeischulen zukünftige PolizistInnen ausbilden im Bereich Berufsethik und Gesellschaftslehre.
Da hast du schon einige Punkte angesprochen, über die wir tatsächlich heute noch ins Gespräch kommen wollen. Bevor wir das aber machen, würde mich noch interessieren, wie es dich eigentlich zur politischen Bildung gezogen hat. Also wie bist du zur politischen Bildung gekommen?
Oh, das ist spannend, glaube ich. Also ich habe auch Lehramt studiert und ich habe aber tatsächlich nicht sofort Lehramt auf Politik studiert, sondern ich habe Germanistik und Kunst studiert. Und ich hätte mir, wenn ich es mir gewünscht hätte, hätte ich sehr gerne auch von Anfang an Kunst und Politik studiert. Ich komme aber auch aus einem Haushalt, der nicht so akademisch geprägt ist. Und wenn ich, glaube ich, jetzt nur so freie Kunst- und Politikwissenschaften studiert hätte, hätte es zumindest in meiner erweiterten Familie so ein bisschen Unsicherheitsgefühle gegeben, wenn schon Menschen als Erste so an die Hochschule gehen, dann doch bitte mit etwas, was man irgendwie sich vorstellen kann. Und da ist der Lehrerinnenberuf, glaube ich, einfach eine naheliegende Wahl gewesen, weil ich glaube, dass viele verstehen konnten, wenn man sagt, ich werde Lehrerin, dann ist so, ah, okay, das, ja, das können wir uns vorstellen, wir kennen Menschen, die Lehrerinnen sind. Und es war eigentlich immer so, dass ich mir gewünscht habe, das Politische und das Künstlerische in meinem Leben zu behalten, weil das so die beiden Bereiche sind, die mich von sehr früh an ausgemacht haben und sehr viel in meinem Leben geprägt haben. Ich komme ja auch bin in Sachsen groß geworden, tatsächlich auch im sehr ländlichen Sachsen groß geworden und im sächsischen Hinterland, wie man so schön sagt. Und ich würde immer sagen, dass man da sehr früh politisiert wird. Also da gibt es sehr früh die Frage, wo man eigentlich steht. Und das hat mich auch sehr, sehr früh begleitet und beschäftigt. Und das war, glaube ich, so der Weg so ins Politische erstmal, ins politische Engagement und ins politische Interesse. Und dann war es eben, wie gesagt, so, dass ich eigentlich gerne Politik und Kunst studieren wollte, auch auf Lehramt. Das geht aber nicht als Kombination, ne? Das sind keine zwei Hauptfächer. Und deswegen war das sozusagen relativ kompliziert und ich konnte es erst im Drittfach dann, und das war auch erst später, weil wir da hier gerade eine Reform hatten, dass es jetzt die Masterstudiengänge waren, und da ging das am Anfang nicht, und dann habe ich tatsächlich, als ich quasi schon fertig war mit dem Studium, ich war im letzten Semester, gab es zum ersten Mal wieder die Möglichkeit, ein Drittfach zu studieren, und dann habe ich noch mich entschieden, Politik zu studieren und habe bei Anja auch angefangen zu studieren. Und habe auch so gedacht, erstmal auf Probe, mal gucken, wie das wird und ob mich das wirklich so interessiert. Und dann hat es mir aber sehr, sehr gut gefallen und ich bin dabei geblieben. Und ich fand es, glaube ich, auch für uns ist es, glaube ich, auch biografisch immer spannend gewesen, weil das uns sehr verbunden hat, ne? Dass Anja ja auch Kunst studiert hat und das ja eine Kombination ist, die es sonst in unserem Fachbereich ja aber selten gibt, weil sie eben nicht studiert werden kann. Und das war aber so, dass ich dachte, ja, das hat gut funktioniert. Und es ist für mich auch heute noch so, dass das sehr nah beieinander ist und eben politisches Engagement mein ganzes Leben begleitet hat. Also wenn man früher von der Schule nach Hause gerannt ist und von Nazis verfolgt wurde, die gerufen haben, Zecken verrecken, dann wird man schnell politisch. Und das war eigentlich, glaube ich, das, was mich in die Politik gebracht hat und in die politische Bildung.
Ja, ich bin froh, dass ich die Frage noch gestellt habe, weil ich glaube, dass das auch eine Funktion dieses Podcasts sein kann, mit Menschen sich identifizieren zu können, die Biografien von Menschen zu kennen, die in die politische Bildung gegangen sind oder sich im Feld von Bildung für nachhaltige Entwicklung engagieren. Ich sehe da Parallelen zu mir. Ich bin in Brandenburg geboren und aufgewachsen und habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Meine Politisierung hat auch mit dieser Jugenderfahrung zu tun. Genau, und total spannend, dass man also eben auch dann auch über Umwege und bei dir das Drittfach dann zur politischen Bildung kommen kann. Und dass es euch beiden gelingt, das Ästhetische und ästhetische Perspektiven in Bildungsprozessen mit politischer Bildung zu verbinden, das sehen zumindest diejenigen von euch, die nicht nur den Podcast hören, sondern ihn auch sehen. Wir haben ihn ja auch auf YouTube veröffentlicht. Und da seht ihr beispielsweise diese Figuren, die auf dem Tisch stehen. Darüber werden wir sicherlich auch gleich noch sprechen. Ihr seht, dass hier also Kunst mitgedacht wird an der Judith. Ja, Anja, wie ist es bei dir? Vielleicht zwei, drei Sätze erstmal zu dir und du kannst es gerne gleich auch verbinden mit deinem Weg in die politische Bildung.
Ja, also ich bin seit 2009 Professorin für die Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden und seit 2020 Direktorin der John-Dewey-Forschungsstelle. Wenn ich zurückdenke, wie ich überhaupt zur politischen Bildung gefunden habe, dann würde ich sagen, also bei mir konnte man diese Kombination studieren, aber ich habe ja zuerst Grundschullehramt für Deutsch und Kunst studiert. Also zuerst habe ich mal Ernährungswissenschaften studiert. Dann habe ich Grundschullehramt für Kunst und Deutsch studiert. Ich bin Legasthenikerin. Dann ging das mit dem Deutsch ging überhaupt gar nicht. Und dann dachte ich, ja, das mit Politik, das geht irgendwie. Dann habe ich habe in Gießen studiert, also bei Siegfried George und Peter Henkenburg. Der war da akademischer Rat. Also das war nicht so schwierig. Ne? Also das konnte man so ganz gut mitstudieren. Mein Fokus war auf die Kunstpädagogik gerichtet. Und dann war ich irgendwann fertig mit dem Studium und habe bei Peter Henkenburg meine Staatsexamensprüfung gemacht. Und das war genau die Zeit, als Wolfgang Sander dann berufen war. Bei dem habe ich nicht studiert, aber der kam dann gerade da an in meiner Staatsexamensphase und fragte wohl Peter, ob es gute Absolventinnen gäbe, mit denen er mal sprechen könnte über eine Mitarbeiterinnenstelle. Und dann hatte Peter mich empfohlen. Und das war natürlich hat mir sehr geschmeichelt, dass da jemand denkt, ich könnte da wissenschaftliche Mitarbeiterin sein. Aber ich war schon sehr erstaunt, dass die Frage aus der Politik kam und nicht aus der Kunst. Also weil, dass die mich überhaupt wahrgenommen haben, weil ich habe die ja nur peripher bedient. So. Genau, und dann habe ich das Angebot wirklich gehabt, diese Stelle zu bekommen und habe dann gedacht, gut, dann mache ich das. Ist eine halbe Stelle, kann ich ja noch halb Kunst machen. Also halb mache ich das, Dienstleistung da am Lehrstuhl und halb mache ich Kunst. Habe ich auch gemacht, 2 Jahre. Und dann war es aber schon so, dass ich so dachte, na, die Gelegenheit zur Promotion, will ich die nicht vielleicht auch wahrnehmen? Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und dann ab da waren dann die, also war ich im Rutschen quasi, ne? Also ab da war die Kunst nicht mehr in der Weise zu halten, aber ich versuche das schon auch bis heute, ne, so, also beide Beine zu bedienen. Ich würde aber gerne noch was erzählen, was Leute noch nicht von mir wissen, also was ich noch gar nicht gemacht habe, aber was vielleicht kommt und was vielleicht auch in Bezug ist zu den Nachhaltigkeitsthemen und den BNE-Themen, die hier ja schon auch wichtig sind. Ich mache nämlich im nächsten Semester mit Studierenden zusammen, also mache ich ein Seminar erstmal, könnte man sagen, aber Projektseminar, das heißt Katastrophendidaktik. Und da geht es darum, quasi ein Lehrplan zu schreiben, von dem wir jetzt einfach mal spielerisch annehmen, dass er in dem Moment in Kraft tritt, in dem die nächste Katastrophe, und damit ist gemeint, also die nächste Pandemie, der nächste Krieg, was auch immer, die nächste Überflutungskatastrophe, also eine Sache, die den schulischen Alltag maßgeblich unterbricht, also sobald sowas passiert, tritt in unserem Gedankenspiel unser entwickelter Lehrplan in Kraft. Und also ich habe das schon so ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, dass das eine ganz tolle Sache wird und wir wollen das auch ziemlich sichtbar machen, wenn das dann fertig ist, weil das schon auch nochmal dieses Leben mit dieser Bedrohung, über die wir hier auch die letzten zwei Tage auf eurer Tagung gesprochen haben, glaube ich, nochmal ganz gut so ins Arbeiten bringt. Und das Ganze machen wir mit KI. Also es bringt so alles Mögliche zusammen. Genau, und sowas habe ich noch nie gemacht und deshalb erzähle ich es hier, weil das ja vielleicht dann auch irgendwann rauskommt.
Ja, das ist gut. Also es ist immer gut, wenn du in diesem Podcast auch etwas erzählst, was wir noch nicht über dich wissen, wobei ich diesen Werdegang zumindest so in der Form vor allem auch, und auch auf diesen Begriff kommen wir noch zu sprechen, dass fast Kollaterale in die politische Bildung kommen. Wir sprechen auch über das kollaterale Lernen nachher nochmal. Ich bin jetzt fast, fühle mich fast bemüßigt zu sagen, weil du das jetzt so beschrieben hast, als wäre das so nebenbei, bist du in die politische Bildung gekommen, hast das irgendwie noch so mitgemacht. Zumindest für diejenigen, die uns hören, wir sind ja interdisziplinär angelegt und nicht alle sind so tief in der Disziplin der politischen Bildung drin, ist es vielleicht wichtig, an der Stelle schon mal zu sagen, so ganz nebenbei machst du das schon lange nicht mehr, sondern mit wahnsinnig viel Leidenschaft. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich von außen immer bekomme. Eine besonders engagierte Persönlichkeit im Feld der politischen Bildung, die sich vor allem auch nach außen traut, also eine Positioniertheit in gesellschaftlichen Verhältnissen auch für sich als Wissenschaftlerin versteht und das auch nach außen kommuniziert. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, über die wir auch noch sprechen wollen heute. Ich tease also schon an, wir haben eine ganze Menge, worüber wir sprechen wollen. Gleichzeitig wollen wir nicht wieder 4 Stunden lang sprechen, wie wir das in einer der vorigen Folgen mit Sibylle Reinhardt getan haben, auch wenn das tolle 4 Stunden waren. In jedem Fall ist es so, dass wir das, was wir heute besprechen, versuchen, so ein bisschen zu clustern, zu systematisieren. Und für alle von euch, die das hören und die vielleicht nur bestimmte Teile davon jetzt besonders interessant finden, die können dann in die Caption oder in die Videobeschreibung schauen und zu der Stelle skippen, die sie besonders interessiert. Das, was wir jetzt, wenn wir gerade in der Vorstellungsrunde sind, auf jeden Fall noch machen wollen, ist, über die JODI zu sprechen. Ihr habt es gerade schon angesprochen. Forschungsstelle heißt sie. Ich erlebe sie von außen durchaus als Forschungsstelle. Ihr macht auch Studien, ihr untersucht die politische Bildung im ländlichen Raum, wie politische Bildung hier in Sachsen umgesetzt wird, was damit verbunden wird, welche Vorstellungen damit verbunden werden, welche Erfahrungen. Aber ihr macht vor allem auch etwas, das ich für sehr spannend halte und für wahnsinnig wichtig, nämlich tatsächliche Transferarbeit und Transferarbeit auf Augenhöhe, Wissenschaft mit Praxis, und zwar nicht nur in so einem linearen Verständnis, die Wissenschaft wirkt in die Praxis, sondern man lernt von und miteinander. Vielleicht, genau, magst du, Anja, erstmal ganz kurz nochmal sagen, wie es eigentlich zur JODIT gekommen ist, was die Idee dahinter ist und genau, wie du es geschafft hast oder wie ihr es geschafft habt, sie so zu etablieren. Und genau, Tina, dann gerne auch nochmal mehr dazu, vielleicht einzelne Blicke sozusagen in die Praxis, was ihr genau macht.
Ja, also wie ist es uns gelungen, sie zu etablieren? Das ist echt eine lange Geschichte, also zu der ganz kurz zumindest miterzählt werden muss, dass ich seit bestimmt 10 Jahren einen Verein betreibe, der heißt Deutschland braucht ein Politikmuseum, und wir in diesem kleinen Verein immer wieder geschaut haben, gibt es eigentlich Gelegenheiten, ein Haus aufzubauen, das sich der Vermittlung von Politik quasi in einer exponatorientierten Weise widmen könnte. Und das haben wir, also das, wir haben uns mal an den Bundespräsidenten gewendet und so weiter, aber das war nie besonders aussichtsreich, dass das jetzt morgen Realität wird. Ich habe immer damals gesagt, vor meinem 60. Geburtstag gründen wir dieses Haus. Und also in diesem Fahrwasser hatten wir die Landtag, und wir wollten eigentlich dieses Haus nie in Sachsen gründen. Ja? Also das war zuerst, war das so. Dann haben sich die Verhältnisse gewandelt, also Sachsen wurde politisch immer herausfordernder und herausfordernder, und irgendwann kam so der Punkt, wo wir gesagt haben, vielleicht doch, vielleicht machen wir es doch in Sachsen. Und das war kurz vor der Landtagswahl, die Jahreszahl fällt mir jetzt nicht ein, aber nicht die gerade zurückliegende, sondern die davor. Und das Ergebnis dieser Landtagswahl war ja ein schwarz-rot-grünes Bündnis. Und in diesem, zum ersten Mal in diesem Bundesland. Und in diesem schwarz-rot-grünen Bündnis ergab sich dann schon die Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, dass man sich mit sowas ja auch profilieren konnte. Und so kam das in den Koalitionsvertrag, wobei, wenn ich das ganz lange erzählen könnte, ich jetzt erzählen könnte, wie dieses Teekesselspiel, etwas in einen Koalitionsvertrag reinzuschreiben, eigentlich funktioniert. Und dass dabei oft sehr viel Verlust, also von diesen sehr knappen Textbausteinen, die man da manchmal liefern darf, dann auch passieren. Und irgendwie ist bei diesem Teekesselspiel eigentlich das Museum verloren gegangen und das aber noch zum Teil auch geblieben. Ne? Also wir sollten so eine Vermittlungsstelle gründen, die einerseits forscht im Dreieck mit zwei noch anderen zu gründenden Instituten. In Leipzig ist ja das
Else Frenkel-Brunswick.
Ja, genau. Gegründet worden und in Chemnitz noch ein Institut für kriminologische Forschung. Also es sollten drei Institute an den Universitäten gegründet werden mit einer Forschungsausrichtung, aber wir sollten schon gleichzeitig diese Vermittlungsarbeit, die eben immer die Idee hinter dem Museum eigentlich gewesen ist, fortsetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir und haben die Judith aufgesetzt. Zunächst mit so einer Säulenstruktur, also dass wir gesagt haben, die Judith macht Arbeit in verschiedenen Säulen. Eine Säule ist eben Forschung, aber eine Säule ist eben auch Innovation. Also das liegt auch daran, dass wir schon zuvor, ich und aber auch der eine oder die andere Mitarbeiterin, mit so Design-Based Research-Verfahren gearbeitet haben. Also wir entwickeln auch Materialien, wir beraten, das ist eine Säule, wir machen Transfer, das ist eine Säule. Und, was habe ich jetzt noch vergessen? Aus- und Weiterbildung.
Aus- und Weiterbildung war noch
genau, gut. Ist noch eine Säule. Wir entwickeln uns gerade aus diesem Säulenmodell wieder raus, also weil es für uns als, also so organisationsentwicklungsmäßig hat es nicht schrecklich viel Sinn, das weiter so zu machen. Das beschreibt aber trotzdem ganz gut so die unterschiedlichen Handlungsfelder, in denen wir tätig sind. Und das machen wir seit 2020. Das heißt also, mit der Pandemie haben wir angefangen, das zu machen. Das war auch gar nicht einfach. Und das war ja schon auch so ein bisschen eine Wette. Also wir waren uns sicher, dass das eine gute Idee ist, sowas anzubieten. Aber wir waren uns ja überhaupt nicht sicher, ob das Feld, und in diesem Fall ist das ja das Feld außerschulischer politischer Jugend- und Erwachsenenbildung. Ne? Also es unterscheidet sich ja von der Arbeit, die ich vorher nur auf die Professur bezogen geleistet habe, ob das Feld es eigentlich annimmt. Also ob es das cool findet, wenn da dann jemand kommt, der eigentlich die ganze Zeit schulbezogen gearbeitet hat und dann sagt, ich sage euch jetzt mal, wie das geht, auch im außerschulischen Bereich. Und da muss man aber wirklich sagen, dass es von Tag 1 an funktioniert hat. Also ich erzähle immer gern die Geschichte, dass ich diese Gründungsurkunde in der Hand hatte. Ich hatte noch keine Person eingestellt. Das dauert ja auch ein bisschen, bis man das überhaupt, also ich habe so 3 Monate ja eigentlich gebraucht zwischen der Gründung und dann dem Zeitpunkt, wo Personen da waren. Aber dass ich vom Tag 1 hatte ich Beratungsanfragen. Und es war wirklich schwer zu jonglieren, diese Anfangszeit, wo es schon so einen Bedarf gab, aber es gab uns ja quasi noch gar nicht. Ja, das ist, glaube ich, kurz die Geschichte der Judith.
Also wir müssen auf das Teekesselspiel doch nochmal ganz kurz eingehen. Gar nicht unbedingt im Detail, wie der Prozess gelaufen ist. Aber warum ich nachfragen will, ist, weil das, was ich ja auch so toll finde an eurer Arbeit, ist, dass ihr euch eben in den öffentlichen Raum traut, auch mit der politischen Bildungsarbeit. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, Zeiten reaktionärer Versuchungen, autoritärer Versuchungen, ist es eben umso wichtiger, unsere privilegierte Rolle auch zu nutzen, um sozusagen in den öffentlichen Diskurs einzusteigen. Und da ist sowas wie die Judith natürlich ein wunderbarer Ort. Und deswegen will ich nicht auf das ganze Teekessel-Spiel sozusagen eingehen. Aber für diejenigen, die im Wissenschaftsbetrieb im Feld der politischen Bildung unterwegs sind, ist es vielleicht schon spannend zu wissen, war es sozusagen ein proaktiver Prozess? Also bist du quasi auf die potenziellen Koalitionsparteien zugegangen oder sind sie auf dich zugegangen? Damit verbunden die Frage, lohnt es sich auch mal sozusagen aus der Hochschule rauszugehen und zu den Menschen zu gehen, mit denen man dann Veränderungen dann möglicherweise auch ermöglichen kann?
Ja, das lohnt sich. Aber ich will das jetzt wirklich ehrlich beantworten. Ich bin jetzt 15 Jahre hier in Sachsen. Im Jahr 1, 2, 3 hätte das nicht geklappt. Also da nützt es auch nichts, wenn man auf die zugeht. Also es zahlt sich später dann vielleicht schon aus. Aber sich mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu vernetzen, das ist ja das Erste, was du machst. Du sprichst mit zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und irgendwann haben die vielleicht mal eine Tür offen, wo sie selbst was entscheiden können. Ja, so ist es im Prinzip gewesen. Es ist so ein bisschen komplex, weil dieses Schreiben von also auch schon quasi der Programmarbeit vor einer Wahl, da fängt das ja im Prinzip schon an, dass du schaffen musst, in das Wahlprogramm irgendwie mit reinzukommen, damit du dann später in den Koalitionsverhandlungen ein Punkt sein kannst. Und da ist es geschickt, nicht nur in einem Programm drin zu stehen und so weiter. Und da war das, es war das erste Mal, dass mir das auch, also vorher war, das hatte ich nie diese Möglichkeit. Und es ist schon auch dann einfach so gewesen, dass mich jemand angerufen hat. Und ich dachte, also was soll ich jetzt machen? Und dass man dann irgendwo da zu Hause sitzt, wird angerufen von Leuten, die in einem Raum sitzen und die eine Person sagt, die sagen das, das kommt doch von dir, ich verstehe das gar nicht, erklär mir das. So, also es ist wirklich auch herausfordernd gewesen, spannend und aber auch was, wo ich im Prozess irgendwann gesagt habe, ich lasse das auch wieder los, weil wer weiß, was dabei rauskommt, das ist gar nicht mehr das, was ich am Anfang mir gedacht habe. Das hat dann eigenes Leben angenommen und entwickelt sich in bestimmte Richtungen. Ich habe ja auch nicht an drei Institute gedacht, sondern an mein Politikmuseum. Am Ende waren es drei Institute in drei Städten. Ja. Also genau, aber dann, wenn es mal lebt, dann hält man es auch am Leben. Ne? Also das können wir erzählen von der letzten Wahl. Das war monatelange Arbeit, im Prinzip mit den ganzen Akteuren im Gespräch zu bleiben und zu versuchen, das also durch dann in eine neue politische Konstellation zu führen. Und wie das wird in Sachsen in einer politischen Zukunft, die wir heute ja noch nicht kennen, das wissen wir ja auch nicht. Also dann kann die Judith auch schnell Geschichte sein. Ja? Also wir sind schon angewiesen darauf, dass man uns auch vertraut, dass wir gute Arbeit machen. Muss man dann sehen.
Aber das ist ja tatsächlich ein wichtiger Punkt, den du jetzt nochmal gemacht hast, dass es eben nicht einfach nur funktioniert mit einem Drittmittelantrag oder einem Antrag, den man irgendwie formuliert und zack hat man so etwas wie die Judith, sondern es ist eben viel auch Beziehungsarbeit, viel Arbeit in die Gesellschaft hinein, in die Zivilgesellschaft. Und ein Beispiel dafür, dass sich das lohnt, weil darüber wird ja in Wissenschaft auch immer wieder diskutiert, ist das eigentlich unser Auftrag oder haben wir nicht so im Sinne eines objektivierenden Verständnisses von Wissenschaft, haben wir nicht die Aufgabe, das für uns zu machen und was dann die Zivilgesellschaft oder die Gesellschaft daraus macht, ist dann ihre Baustelle, dass sich das lohnt, das enger zu verzahnen, das sieht man am Beispiel der Judith. Wir werden darauf nochmal eingehen, auch auf verschiedene Projekte, die von der Judith aus gemacht werden. Genau, Tina, was ich dich gerne noch fragen würde, wir haben jetzt so verschiedene Säulen von Anja gehört. Welche Rolle spielt eigentlich auch neben der Vernetzung das Sichtbarmachen von Akteuren der Zivilgesellschaft für die Judith?
Eine große Rolle, würde ich sagen. Also weil das, was Anja jetzt gerade auch beschrieben hat, ne, das kann man ja so ein bisschen mit diesem kontroversen Begriff der Lobbyarbeit eigentlich auch überschreiben. Und das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, in die wir jetzt als, würde ich jetzt mal sagen, Wissenschaftlerinnen nicht unbedingt reingeboren werden oder auch irgendwie rein gearbeitet werden, sondern was man sich, und da sind wir für Anja ja auch ganz oft dankbar, einfach ganz schön hart erarbeiten muss, dass man das macht. Und ich würde sagen, das machen wir nicht nur für uns. Also das machen wir auf gar keinen, vielleicht nicht mal in erster Linie für uns, sondern das machen wir für das Feld der politischen Bildung. Und ich glaube, das ist schon... Da wird es deutlich, ne? Also dass das für uns wichtig ist. Also wir versuchen nicht nur unsere Arbeit sichtbar zu machen, sondern ja in erster Linie vor allem die vielfältige und verschiedene Landschaft der politischen Bildung in Sachsen erstmal sichtbar zu machen. Und da geht es natürlich einmal darum, tatsächlich auch zivilgesellschaftliche Akteure, Projekte vorzustellen, sich auch gegenseitig sozusagen untereinander zu vernetzen. Sachsen ist trotzdem ein großes Bundesland mit vielen verschiedenen AkteurInnen, die sich auch gar nicht immer alle schon kennen, aber eigentlich auch viele Potenziale zur Zusammenarbeit haben und dann aber natürlich in so einer wissenschaftlichen Ausbildungsheimat sozusagen bei uns ankommen. Also weil das gehört ja auch dazu, dass die Judith sozusagen als erstes zumindest in Sachsen ja auch so ein bisschen eine Heimat für die außerschulische politische Bildung geworden ist. Also weil es gibt keinen genuinen vorgeebneten Weg, wenn man außerschulische politische Bildnerin werden möchte, was man dann in der Ausbildung zum Beispiel macht. Das sind sehr viele verschiedene Menschen, die da ankommen. Und ich glaube, dass das ganz gut uns gelungen ist, das eben zusammenzuführen und auch zu signalisieren, wir sind für euch da, wir wollen euch zeigen, wir wollen euch aber auch professionalisieren. Ja, also das ist ja schon auch ein Angebot, was wir machen, wenn wir sagen, Transfer auf Augenhöhe. Wir wollen hören, welche Erfolgsrezepte in der Praxis liegen. Wir wollen hören, was gut funktioniert, welche Erfahrungen da sozusagen gesammelt wurden, auch in den letzten Jahren, eben in einem sehr herausforderungsreichen Bildungskontext, der Sachsen durchaus einfach ist, kann man schon sagen. Und wir wollen aber gleichzeitig auch unsere Expertise natürlich einbringen und sagen, wir sind Expertinnen für diese Politikdidaktik. Wir sind die Expertinnen für den politikdidaktischen Blick und den bringen wir in verschiedenen Möglichkeiten und vielleicht auch, würde ich sagen, wirklich sehr innovativen Wegen eben auch ins Feld. Also wir haben asynchrone Formate, das ist auch viel der Pandemie geschuldet, hat sich aber eben auch einfach etabliert, ne, dass Menschen im außerschulischen Bereich, die arbeiten an ganz unterschiedlichen Zeiten zu ganz unterschiedlichen Momenten, Themen und Orten und da hilft es, Angebote zu schaffen, wie die Abendschule in der Judith, wo Menschen eben, wenn sie dieses Thema auf dem Tisch haben, sich dann eben in diesem Moment selbstständig sozusagen weiterbilden können über die Judith-Angebote. Wir haben die Podcast-Formate, wir haben aber auch die Social-Media-Kanäle mit Instagram, wo ganz, ganz viel auch Impulse gegeben werden, die aus der Praxis kommen, die von uns kommen, wo Studien vorgestellt werden. Also das ist ein Mix, ja, also Transfer, genau wie du das gesagt hast, ist keine Einbahnstraße bei uns. Die Judith ist generell keine Einbahnstraße, sondern versucht ganz aktiv immer wieder in den Austausch wirklich zu kommen und sichtbar machen, zu qualifizieren, Impulse zu geben, Lust auch zu machen auf politische Bildung in Sachsen.
Ich würde noch gerne was ergänzen, weil du ja gefragt hast, oder so das Anliegen hattest zu sagen, das lohnt sich, mit der Zivilgesellschaft in Kontakt zu kommen. Als wir die Judith gegründet haben, da war es für mich gar nicht so klar, ob wir diesen universitären Standort, ob wir den halten oder ob wir nicht perspektivisch sagen, wir gründen auch einen Verein und setzen die Judith als Anlehninstitut neben die Universität. Das macht manche Verwaltungsabläufe wirklich, würde das einfacher machen. Aber heute würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ne? Also es ist für uns so wichtig, dass wir Teil der Universität sind, weil was man sich vielleicht nicht klar macht, gerade wenn man vielleicht einen schulischen Blick hat oder weiß nicht, ist, dass die Akteure, die politische Bildung, demokratische Arbeit machen, die sind ja häufig Konkurrenten. Ne? Also das ist ja ein Feld, in dem die um sehr knappe Mittel konkurrieren und sich deshalb gegenseitig nicht immer cool finden. Also wenn sie dann gucken, ich mache doch total tolle Arbeit in dem Feld und jetzt hat aber die andere Person oder das andere Projektträger das Geld bekommen, das jetzt für, was weiß ich, zur Verfügung stand. Also die sind sich nicht immer... die mögen sich auch gar nicht immer unbedingt. Ja? Dadurch, dass wir einen anderen Standort haben, sind wir aber für alle akzeptabel. Also man könnte ja jetzt meinen, wir nehmen ja auch noch Geld weg. Ja. Ja? Aber wir werden aus anderen Töpfen bezahlt, wir wirken ganz anders. Und das gibt uns so viele Möglichkeiten, unsere Arbeit auch mit Haltung zu machen. Ne? Also mit einer ganz klaren demokratischen Haltung zu machen, weil die Universität so was Seriöses auch gleichzeitig miterzählt, Ich kann nur sagen, Universitäten sind sehr, sehr tolle Orte, um mit Zivilgesellschaft zu interagieren. Und die Zivilgesellschaft nimmt das auch an, weil sie die Universität als einen sehr attraktiven Gesprächspartner empfindet.
Ja, und es versetzt uns, glaube ich, das kann ich noch ergänzen, auch in die Lage, tatsächlich trotzdem auch, also wir haben auch in die andere Richtung, wenn es zum Beispiel um Fördermittelgeber geht, auch eine andere Position. Ja, also wir können auch an dieser Stelle dann dafür werben, dass es sich zum Beispiel, wenn wir davon sprechen, was lohnt sich eigentlich, dass es sich lohnt, auch Förderstrukturen zu verändern. Ja, also ich meine, ich kann das nur für uns, also das lohnt sich für uns, aber wir versuchen das ja vor allem auch für die Akteure irgendwie vor Ort zu argumentieren, dass es sich lohnt, nicht mehr in so eng, quasi nur quantitativ belegbaren Förderstrukturen zu denken. Ja, und das macht uns diese Position auch möglich, das für uns zu argumentieren und auch das zu beweisen. Also das muss man auch mal sagen, da ist ja eine große Chance gewesen, dass ein Bereich wie Transfer überhaupt gefördert wird, ist sowohl in solchen Praxisbereichen als auch in Hochschule und Wissenschaft die absolute Ausnahme leider. Ja, also dass überhaupt, also auch Bereiche wie Innovation, ja, wo Leute davor sitzen und sagen, na, was soll das, was soll da kommen, was soll das sein irgendwie. Also das gibt uns auch eine besondere Rolle, ja, dass wir sagen, wir können auch als Stakeholder sozusagen an diesen Stellen sagen, es braucht andere Förderstrukturen. Ja, also zum Beispiel, wir haben das vorhin angeteasert, so eine Polizeiarbeit ist möglich, weil wir ein Jodit-Praktikum machen durften. Ja, also das muss man, also solche offenen Strukturen, solche innovativen Formate zu fördern, sich das zu trauen, das lohnt sich. Und dafür versuchen wir, glaube ich, auch Werbung zu machen für wissenschaftliche Einrichtungen wie Forschungsstellen wie uns, aber eben auch für die PraktikerInnen, dass sich da Förderstrukturen verändern. Und mein Eindruck war immer, dass unsere Sonderrolle als sozusagen hochschulangebundene Forschungseinrichtung, die so sehr mit Praxis verbunden ist, dass das möglich macht und uns in eine gute Argumentation, also nicht, dass alles deswegen möglich ist, was wir vorschlagen, aber es hat uns auf jeden Fall Wege und Gespräche geöffnet.
Und ich glaube, wir reden doch 4 Stunden, weil ich will jetzt noch sagen, dass das auch die Universität verändert. Also die Universität fängt jetzt, die TU Dresden fängt jetzt an, darüber nachzudenken, ob es sowas wie ein Grundcurriculum auch, also wir sind ja eine technische Universität, in den Ingenieur- und technikaffinen Fächern geben muss und wir sind da involviert darüber nach. Das ist jetzt noch keine Realität, ja, aber also wir fangen an, darüber nachzudenken, sowas wie das Modul eben auch auszufallen. Und das liegt schon daran, dass wir auch innerhalb der Universität zu einer Stelle geworden sind, die eine gewisse Reputation hat, wo man sagt, ja, ja, das steht einer Elite-Universität, also Exzellenz-Universität, ja schon ganz gut an, in Sachsen zu sagen, wir kümmern uns um die demokratisch aktiven Akteure im Bundesland und unterstützen die. Und das wird dann auch gewertschätzt von denen, die eben die an den entscheidenden Stellen in der Universität sitzen. Da muss man wirklich sagen, also haben wir vollen Rückenhalt und auch auch greifen die auch auf unsere Expertise zurück. Also es verändert auf allen Ebenen.
Ich bin froh, dass du gesagt hast, dass es dann doch 4 Stunden dauern wird, weil das ist auch mein Eindruck. Aber zumindest für diejenigen von euch, die die Folge mit Sibylle Reinhardt gehört haben, wissen, dass man das auch gut 4 Stunden lang hören kann. Muss man ja nicht am Stück hören, wenn es so spannende Einblicke gibt. Und wir können wahrscheinlich tatsächlich noch sehr viel länger auch über die Entstehungsgeschichte und das Wirken und Wirkungsfeld der Jodit sprechen. Meine dringende Empfehlung, wir werden ganz am Ende auf jeden Fall nochmal den Blick sozusagen in Praxisprojekte wagen, aber meine dringende Empfehlung, auf eure Homepage zu gehen und all die tollen, spannenden Anregungen auch sich anzuschauen. Man kann ja auch Material bei euch kostenlos runterladen, sich selber, also zum selber vervielfältigen, tolle Plakate. Auf eines werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Trotzdem versuche ich jetzt mal den Bogen zu schlagen zu dem, was wir heute unbedingt noch besprechen wollen. Nur ein Gedanke noch zu der Projektförderung. Wir müssten dazu wahrscheinlich noch mal eine eigene Folge machen. Aber ich möchte, dass das nicht untergeht in der heutigen Folge. Ihr habt da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und es wird wahrscheinlich eher schlimmer als besser, wenn wir die aktuellen Diskurse zu Demokratie leben, verfolgen, dem Bedürfnis noch stärker eigentlich diese quantitative Evaluierung der Projekte, die vermeintliche Wirksamkeit und Messung sozusagen der Wirksamkeit und das Ganze in immer noch kürzeren Projektförderphasen, in denen eigentlich das, was uns wichtig ist in der politischen Bildung, die ist immer verbunden, auch mit Beziehungsarbeit, die kaum möglich ist, wenn die Projektförderung so organisiert ist, wie es im Moment aussieht. Und dieses quasi neoliberale Denken von Konkurrenz, das wirkt natürlich gerade in so einem Feld wie politischer Bildung hochgradig problematisch und verhindert eigentlich das, was uns wichtig ist. So eine langfristige, das langfristige Aufbauen von Beziehungen, von gemeinsamer Arbeit an einer Idee der Welt von morgen, einer besseren Gesellschaft, das lässt sich eben nicht in einem einjährigen oder zweijährigen Projekt realisieren. Apropos Idee und Auftrag von Bildung. Damit möchte ich gerne jetzt weitermachen. Das ist auch eine ganz große Frage. Aber sie ist mir wichtig und ich stelle sie eigentlich allen, mit denen ich spreche. Was verbindet ihr mit dem demokratischen Bildungsauftrag? Was verbindet ihr mit Bildung in einer Demokratie? Ihr könnt das sozusagen mit politischer Bildung verbinden in eurem Verständnis. Aber was zeichnet für euch Bildung in einer Demokratie aus?
Ja, da darfst du anfangen.
Ja, also es ist so ähnlich wie wenn wir sagen, also was ist überhaupt Politik in politischer Bildung und da für die Hörerinnen vielleicht unbefriedigenderweise nicht auf einen Begriff kommen, sondern mehrere nebeneinander stellen müssen, scheint mir das auch bei dem Bildungsbegriff so zu sein, dass es eben nicht an einer Stelle dann jetzt mit einem Satz so eine lapidare Antwort gibt und an der kann man sich dann gut festhalten. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und das sich auch nicht so leicht zu machen, wie, also wenn wir mit der OECD dann quasi sagen, ja, das geht um die Vermittlung bestimmter Kompetenzen. Ne? Das ist noch so Common Sense, da kommen ganz viele mit. Ja, es geht um politische Urteilsfähigkeit, Handlungsfähigkeit und bestimmte methodische Fähigkeiten. Ich will da gar nicht so doll widersprechen, nur würde ich immer auch sagen, also wir müssen uns Björn Höcke als kompetenten Menschen vorstellen, also auch als politisch kompetenten Menschen. Und das reicht mir dann eben trotzdem nicht zu denken, ich hätte lauter kleine Björn Höckes ausgebildet. Ja? Also kommt da ganz offensichtlich zu diesen Kompetenzen noch was dazu. Biester, der gestern auch relativ viel zitiert worden ist, sagt ja, Kompetenzen haben kein Gewissen. Das ist ganz spannend, ne? Mhm. Und das fange ich jetzt auch mal an, muss ich sagen. Also in der Vergangenheit habe ich das in der Ausbildung auch anders erzählt, aber ich werde ab jetzt das auch so erzählen, dass diese ganze Sprechen über Kompetenzen, da haben die Studierenden oft den Eindruck, das ist so das Neueste. Ja, das müssen wir machen, daran müssen wir uns orientieren. Das ist das, was jetzt gilt. Also dann zu sagen, nee, das ist auch schon alt. Und wir müssen ganz dringend darüber nachdenken, was es darüber hinaus ist, also das heißt ja jetzt auch nicht, dass Urteilsfähigkeit oder so jetzt nicht mehr gilt. Und da würde ich schon sagen, geht es auch sehr stark um normative Grundsätze. Das ist das eine. Und das andere aber auch um, also weil wir uns um Bildung und nicht jetzt um Bildungsinhalte nur Gedanken machen, geht es schon auch um so also das sich selbst zu entwickeln, also eine Selbstbildung zu ermöglichen in Bildungsprozessen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das schwer ist. Also ich halte mich für einen kreativen Menschen. Du hast mich als solchen auch angesprochen. Auch ich würde sagen, wenn ich jetzt vor einer Gruppe stehe, die morgen ins Schulpraktikum geht oder so, dann fallen mir auch nicht 250 Möglichkeiten ein, wie ich den Selbstbildungsprozesse quasi in einer Institution kleinteilig erklären kann. Aber ich glaube, wir werden als Domäne darauf in Zukunft mehr Antworten haben müssen. Nämlich zu sagen, also was hat denn dieser Bildungsprozess, also wenn das ein Bildungsprozess ist, den wir jetzt hier vor Augen haben oder planen oder wie auch immer, was trägt der denn bei zur Entwicklung des Subjekts oder auch der Gruppe? Also ich würde gar nicht nur immer die Individuen in den Blick nehmen, aber was trägt der denn dazu bei und in welcher Weise? Und das ist eben oft im Hintergrund und das ist, was wir vielleicht nachher noch das kollaterale Lernen nennen, aber auch nicht nur, also das kann ja auch intendiert sein und das sein, was wir wollen. Ich glaube nur dadurch, dass wir es bislang so häufig gar nicht in den Blick nehmen, ist es fast immer in diesem kollateralen Schatten. Es passiert halt einfach irgendwas. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Aber wir haben es gar nicht im Griff. Ja? Also wir haben nur so eine Oberfläche im Griff.
Also du hast einen wichtigen Punkt schon angesprochen, den wir dann gleich nochmal vertiefen. Also du hast mehrere wichtige Punkte angesprochen, aber auf einen wollen wir auf jeden Fall nochmal tiefer eingehen. Und das ist neben quasi einer Subjektorientierung, die nicht so ein Top-Down-Lernprozess ist, sondern ausgehend auch von den Vorstellungen, von den Eingebundenheiten des Subjektes, eben die Notwendigkeit, sich über Prinzipien, Werte auseinanderzusetzen. Euer Podcast heißt, glaube ich, Brille auf. Und das finde ich eine total spannende Perspektive darauf, was ist eigentlich die Brille, mit der wir sozusagen auf gesellschaftliche Verhältnisse gucken, und ist das vielleicht die Besonderheit von Bildung in der Demokratie.
Genau, also ich glaube, ich kann die Frage auch ganz gut und auch total im Anschluss an das, was Anja schon gesagt hat, beantworten, weil ich mir diese Frage, was Demokratiebildung eigentlich will und was so das Bare Minimum vielleicht ist, was mir wichtig ist, der Frage musste ich mich im Kontext von diesem Modul, was ich am Anfang besprochen habe, ganz, ganz intensiv stellen. Also jetzt diese Vorstellung, man hat ein Semester, eine Veranstaltung mit Lehrerinnen, also mit angehenden Lehrkräften, in denen man sozusagen Demokratiebildung vermitteln kann. Das fordert einen sehr heraus. Also weil was kommt da rein? Was schafft es in diese Ausbildungssituation, die so einmalig ja auch ist? Das hat mich ganz schön herausgefordert, auch persönlich. Und ich würde sagen, dass dieser Prozess mich dazu gebracht hat, zu sagen, dass es genau das, also mir geht es darum zu sagen, also wie Julius ja auch gesagt hat, Demokratie muss gelernt werden. Und was das konkret heißt, Demokratie ist wertgebunden, sie ist menschenrechtsorientiert, also das ist wichtig. Und Demokratiebildung funktioniert nicht ohne Haltung. Und ich würde sogar sagen, bevor wir zur Selbstbildung der SchülerInnen beitragen, müssen wir uns selbst sozusagen im Verhältnis zur Demokratie erstmal verorten. Also mit welcher Haltung, mit welchen Werten, ja, die sich bewusst machen, so weggehen von dieser vermeintlichen Objektivität, sowas zu vermitteln, sondern sich ganz bewusst mit der eigenen Werthaltung zu konfrontieren, sich darin zu verorten, das finde ich wichtig. Also sich zu fragen, mit welcher Haltung, mit welcher Brille, wenn man so möchte, gehe ich an Demokratie ran? Also wie will ich das eigentlich vermitteln? Und das hat sich mir ganz, ganz zentral gestellt. Also nämlich zu sagen, weg von dieser Vorstellung, dass Schule neutral ist, dass ich als vermittelnde Person in Schule oder auch außerhalb von Schule neutral sein muss, ganz im Gegenteil, und auch weg davon, dass so Bildungsprozesse genau das, was wir gerade so eine Wissensvermittlung sind, ohne irgendwie Wertgebundenheit, dass sie vielleicht auch ohne Emotionen funktionieren, ja, also und ich so als weißes Blatt da den Raum bespiele, aber eigentlich in meiner Person unsichtbar bleibe. Solche Mythen aufzuräumen irgendwie, ne? Und da auch tatsächlich dazu beizutragen, gerade wenn es antidemokratisch wird, wie man sich verhält, irgendwie, wie man Positionen bezieht, wen man nicht übersehen darf. Das ist, glaube ich, das, wo ich merke, das ist für mich Demokratiebildung. Und das ist auch, habe ich schon immer das Gefühl, dass wir in Sachsen auch, wir sind immer unter so einem Brennglas. In Dresden als Stadt, wo Pegida groß geworden ist, sowieso, aber eben auch als Bundesland ganz generell, dass wir so im Brennglas sind, uns zu fragen, mit welcher Haltung wir demokratische Bildung machen und demokratische Bildung auch verteidigen. Und damit will ich gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich finde, dass demokratische Prozesse nicht kritisiert werden sollten. Also ganz im Gegenteil, ich würde sagen, eine ehrliche demokratische Bildung mit Haltung kritisiert ganz bewusst Missstände in unserer aktuellen Demokratie und greift auch Kritik aus der Gesellschaft, auch der Zivilbevölkerung auf und vermeidet es auch tunlichst, alles demokratisch zu nennen, was nicht demokratisch ist, also zum Beispiel in Schule. Auch das gehört für mich für demokratische Bildung dazu, sichtbar zu machen, wo es undemokratisch zugeht. Ja, und Schule ist, ja, vorsichtig formuliert, nicht der idealste Ort, um demokratische Prozesse glaubhaft zu vermitteln. Ja, und nicht den Eindruck zu erwecken, irgendwie, hier ist es, ich nenne das demokratisch, aber eigentlich ist es das nicht. Und damit eigentlich am Ende des Tages noch mehr zu einer Demokratieverdrossenheit oder sogar Ablehnung beizutragen. Aber ich glaube, das ist so, was ich merke im Modul. Ich will sagen, ihr müsst eine eigene Haltung dazu entwickeln. Ihr müsst mit Haltung und zwar einer reflektierten, wertgebundenen Haltung Demokratiebildung vermitteln und euch ganz besonders eben auch mit den Herausforderungen von antidemokratischen Positionen und Einstellungen auseinandersetzen, denen man nicht neutral begegnen kann.
Du hast John Dewey angesprochen. Oskar Negh sagt ja auch, Demokratie ist die einzige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss von klein auf und bis ins hohe Alter. Und immer auch mit der Betonung darauf, dass sie immer wieder neu gelernt werden muss, weil sie eben nicht selbstverständlich ist, weil sie sozusagen immer wieder auch verteidigt, aber auch weiterentwickelt werden muss. Und deswegen, verstehe ich den Punkt gut, den du machst, zu sagen, es geht gar nicht darum, den Status quo zu vermitteln, weil sich ja Demokratie auch immer weiterentwickelt hat. Also ich versuche das zum Beispiel bei mir in den Seminaren immer so an diesen sehr eindrücklichen Beispielen festzumachen. Also auch in unserer Demokratie, auch mit diesem Grundgesetz in der BRD, mussten in den 50er Jahren verheiratete Frauen ihre Männer fragen, ob sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben dürfen, ob sie einen Führerschein machen dürfen. Homosexualität war eine Straftat, Vergewaltigung in der Ehe nicht. So, das sind Punkte, die sich verändert haben in unserer Demokratie, weil wir auf gesellschaftliche Verhältnisse geschaut haben, von der Frauenrechtsbewegung bis hin zu den Kämpfen sozusagen auch für marginalisierte Gruppen oder für die Rechte von marginalisierten Gruppen. Da hat sich viel verändert und das hat damit zu tun, mit welcher Brille eben auf gesellschaftliche Verhältnisse geschaut wurde. Ich finde das total wichtig, dass es so etwas gibt bei euch, wie dieses Modul, das ihr jetzt etabliert, weil zumindest meine Erfahrung ist, dass viele in die Schule kommen mit einem reduzierterem Verständnis vom demokratischen Auftrag. Also sehr auf die Funktionen von Schule reduziert, die wir bei FEND zum Beispiel lesen können, also Qualifikationsfunktionen so im ganz klassischen Sinne, Sozialisationsfunktionen und Selektionsfunktionen, aber dieses demokratische Moment, sozusagen kritisch auf gesellschaftliche Verhältnisse zu schauen, das kommt eher noch zu kurz. Ihr habt, und jetzt komme ich schon zu einem Produkt sozusagen, das ihr hier entwickelt habt mit, ihr habt ein Plakat gemacht, mit dem man sozusagen seine eigene Rolle als demokratisches Subjekt reflektieren kann. Eigentlich ein ganz einfaches, aber das, glaube ich, zu ganz viel Gesprächsanlässen führt. Was habe ich letzte Woche für die Demokratie getan? Vielleicht mögt ihr ganz kurz sagen, was sieht man auf diesem Plakat und warum gibt es das Plakat?
Okay, also beschreiben, ich würde mich gern kritisch über dieses Plakat äußern.
Das kannst du gleich mitmachen.
Also das ist ein Plakat. Ich muss auch sagen, also das Credits quasi für die Idee dieses Plakats. Also ich habe mal in einer Ausstellung in Karlsruhe im ZKM eine Installation gesehen, wo man sich so Buttons anheften konnte. Also die waren in so Plexiglas, fast wie bei so einer Orgel in der Kirche, so große Röhren. Man konnte sich am Anfang da diese Buttons rausnehmen. Da standen so Bekenntnisse quasi drauf, also wie ich habe meine Meinung geäußert, ich war wählen. Also ich weiß nicht mehr alles, was da stand. Und das fand ich so toll, ne? Also, und hab das quasi in dieses Plakat übersetzt. Also es ist ein weißes Plakat, da sind lauter Kreise drauf. Und all diese Kreise haben mehr oder weniger niedrigschwellige Formulierungen darüber, was man nun getan haben könnte von so Dingen. Also hochschwellig wäre, ich war wählen oder ich habe eine Petition unterzeichnet, würde ich sagen. Sind auch so Sachen wie, ich war freundlich, ich habe mich mit meinen Nachbarn unterhalten. Also dazwischen spielt sich so alles Mögliche ab. Und seit wir dieses Plakat haben, ist es der absolute Superknaller. Also die Bundeszentrale hat es schon nachgedruckt, Landeszentralen haben das nachgedruckt. Es war im Deutschen Hygienemuseum im Foyer quasi in unfassbar groß aufgebaut. Es ist tausendmal adaptiert. Ja, alle wollen dieses Plakat, alle finden das super. Es ist unser Bestseller, kann man sagen. Und ich werde dann immer skeptisch. Warum mögen die das? Und wir haben nämlich noch ganz viele andere tolle Plakate. Ja? Also ich würde nicht sagen, das ist ein gutes Plakat. Und ich wäre auch jetzt nicht so kritisch geworden, wenn das nicht. Also ich finde es völlig überzogen, wie beliebt das ist. Und dann dachte ich, liegt das nicht, also ich bin jetzt böse zu unserem Bestseller, liegt es nicht daran, so ähnlich wie im Bereich Umwelt, BNE, dass man so dieses, hast auch schön deinen Müll getrennt, heißt, so, ne, es wird vollkommen individualisiert, ja. Ja, aber ich finde es richtig schlimm, dass alle das so lieben.
Also ich bin sehr froh, dass du es jetzt selber vorgenommen hast, weil genau das wäre mein Bogen zur BNE-Diskussion gewesen. Furchtbar. Also der Individualisierung, also wie hast du deine Verantwortung sozusagen für die Demokratie wahrgenommen?
Aber das Schlimme ist doch nicht, also wir haben so ein Plakat gemacht und vielleicht selbstkritisch würde ich sagen, ja, das haben wir da so gemacht. Das prägt jetzt nicht grundsätzlich unsere Arbeit. In dem Plakat ist das aber total so. Aber es ist so irre, wie viel 100.000 Mal dieses Plakat in der Bundesrepublik schon aufgetaucht ist. Und wir sind ja klein. Also es findet in jedem Winkel dieser Republik, weil alle das so toll finden. Und das scheint so eine Entlastungsfunktion zu haben. Ne? So dieses, und hast du auch schon mal eine Petition gezeigt? Aha. Ja, so. Oder auch was Paternalistisches. Also guck mal, sogar du kannst was machen. Ah, es nervt mich ganz schrecklich. Ich kann es nicht aus. Also es ist ja nicht, es ist ja kein bösartiges Plakat, also ich würde es jetzt nicht aus dem Verkehr nehmen, so problematisch finde ich es nicht, aber ich finde die Nachfrage danach so problematisch.
Ich kann mal noch einige, also ich will jetzt gar keine Lanze brechen dafür, sondern ich glaube auch, also neben dem, also ich glaube, ein Grund, warum es so beliebt sein könnte, auch ist auch eine Vermutung, aber es ist auch, was ich in meinen eigenen Seminaren sozusagen wahrnehme, wenn man es benutzt und auch gerade, wenn Lehrkräfte sich das angucken, ist, glaube ich, trotzdem, dass man nicht vergessen darf, dass gerade auch mittlerweile, ich würde sagen, für Sachsen kann ich es auf jeden Fall sagen, in sehr vielen Bereichen sogar schon der Demokratiebegriff ein verbrannter Begriff ist. Ja, also dass der Begriff nicht mehr, also so wie man schon mit politischer Bildung oft hier auf Indoktrinationsvorwürfe irgendwie stößt, ist selbst der Demokratiebegriff mittlerweile kein Begriff mehr, der, sagen wir mal, wenigstens eine neutrale Haltung irgendwie auslöst. Und ich glaube, dass das Plakat das versucht auch, also ne, in der Anwendung, wie die Nutzerinnen das benutzen, sozusagen ein bisschen aufzubrechen, diesen Begriff wieder ein bisschen zugänglicher zu machen. Weil ich glaube, trotzdem ist es ja so, dass wir viele Begriffe in der politischen Bildung haben, die so hochschwellig sind, die immer erstmal auch deutlich machen, du hast damit eigentlich nichts zu tun und du bist sowieso politikfremd, demokratiefremd. Also ich würde schon sagen, die Kritik, die auch in diesem Plakat in diese Richtung steckt, die ist schon legitim und gehört auch dahin. Und die wird, glaube ich, von vielen auch aufgegriffen, zu sagen, Demokratie kann auch was anderes sein. Und ich finde zum Beispiel, also mein Lieblingspunkt in diesem Plakat ist, ich habe mich gestritten. Ja, also weil ich finde, auch da liegt ja zumindest auch die Idee dahinter, dass Demokratie oder auch politische Bildung nicht immer so als so eine Legitimationsmaschine für bestehende Systeme und bestehende Strukturen dargestellt wird, sondern es eben auch klein sein kann, also eine Kultur. Also da ist ja auch der Himmelmann-Begriff mit drin, dass wir Demokratie eben nicht nur als Herrschaftsform verstehen, sondern eben auch als Gesellschafts- und als Lebensform verstehen. Und das ist ja die Idee hinter dem Plakat gewesen. Ich will es nur so ein bisschen verteidigen, glaube ich, trotzdem auch. Weil da, glaube ich, trotzdem was drinsteckt. Also die Leute benutzen das, glaube ich, nicht nur, um sich zu entlasten und sagen, oh, wir sind alle schon so demokratisch und es ist alles schon so wunderbar und wie aktiv wir alle sind, sondern sie benutzen es, glaube ich, schon auch viel mit diesem Blick zu sagen, Demokratie betrifft uns alle. Und also es wird häufig ja auch als Einstieg benutzt, ne? Sozusagen, um reinzukommen und zu sagen, es hat was mit dir zu tun. Und ja.
Ich glaube, genau, das ist der entscheidende Punkt. Also mein erster Gedanke war bei diesem Plakat, also mein erster Gedanke war ein tolles Plakat. Mein zweiter Gedanke war dann genau dieser, wie individualisieren wir jetzt sozusagen die Verantwortung, demokratisch zu handeln. Und ich muss an dieser Stelle genauso sagen, wie ich es in den Diskursen von BNE immer dazu sage, damit meine ich gar nicht, dass das schlecht ist. Also sich auch individuell mit dem eigenen nachhaltigen oder nicht nachhaltigen Handeln auseinanderzusetzen, ist wichtig. Genauso wie es wichtig ist und mit diesem Plakat gelingen kann, erstmal sozusagen darüber anzufangen nachzudenken, was ich im Kontext eigentlich von demokratischem Handeln in der letzten Woche erlebt oder gemacht habe. Genau, das Spannende vielleicht für uns als politische Bilderinnen und politische Bildner wäre, dass das dann eben genauso begleitet und reflektiert wird. Also dass dieses Plakat dann nicht nur irgendwo hängt und man sich irgendwo wiederfinden kann und auch im Endeffekt im Zweifel sozusagen legitimieren kann, dass das reicht, was ich gemacht habe. Ich konnte ja einen Punkt setzen, sondern dass ich das nutze als ein Ausgangspunkt für Reflexionsprozesse und Lernprozesse, die damit verbunden sind. Ja, dann aber hat es natürlich großes Potenzial.
Aber ich würde sagen, unser Plakat ist nicht problematisch. Ne? Also aber dieser Nachfrage danach, also war der Erfolg des Plakats ist problematisch. Also dass alle darauf abfahren und nicht auch noch auf die 2000 anderen Sachen, die rechts und links davon sind und die sehr viel deutlicher Verantwortung auch sichtbar machen, sondern da geht es mal um das Individuum und das wollen alle haben. Das finde ich problematisch.
Ja. Genau, weil das ist ja das, was wir im Kontext von BNE und politischer Bildung auch diskutieren. Das, was eben im Zweifel, ich sage es jetzt mal etwas provokativ, was leicht verfängt, was man leicht auch einbinden kann, ohne es groß zu problematisieren. Das kann man irgendwo hinhängen und kann das machen und es kann auch so ein bisschen wie ein Schaufenster funktionieren. Das ist gar nicht mal unbedingt die Idee, vermute ich zumindest, und reduziert das Plakat auf etwas, was nicht reichen würde. Aber wenn es eben so eine große Wellen schlägt, dann verbleibt es möglicherweise eben bei diesem eher dekorativen. Was trotzdem wichtig ist und quasi eine Lerngelegenheit schafft, aber sie dann vielleicht nicht in der Gänze ausnutzt, wie man das ausnutzen könnte. Die Diskussion um dieses Plakat, um Individualisierungsperspektiven und vor allem die Fragen danach, was wir eigentlich mit politischer Bildung bezwecken, führt mich zu etwas, das mich seit einiger Zeit umtreibt, auch einer der Gründe war, warum ich dieses Projekt hier mit initiiert habe. Und wir sind hier gerade parallel zur DGFE-Tagung der BNE-Kommission. Und dort hast du, Anja, gestern einen Kommentar zu einer Keynote gehalten und in diesem Kommentar etwas gesagt, was wunderbar auf den Punkt bringt, in welchem Spannungsverhältnis wir in der politischen Bildung im Moment leben. Nämlich einem Spannungsverhältnis zwischen, das ist jetzt zumindest mein Eindruck und ich habe deine Worte gestern auch so verstanden, in einem Spannungsverhältnis zwischen Verteidigung des Status quo oder Verteidigung dessen, was wir haben und dem eigentlichen Anspruch von politischer Bildung, sozusagen progressiv auf Gesellschaft von morgen zu schauen, diese Brille aufzusetzen und zu fragen, werden wir unseren Ansprüchen einer menschenrechts- und grundrechtsorientierten Gesellschaft eigentlich gerecht? Gelingt es uns, dass wirklich die Würde aller Menschen geschützt ist, dass alle das Recht auf ein diskriminierungsfreies Leben umsetzen können? Das ist ja eigentlich quasi unser Blick auf Gesellschaft. Was müssen wir noch verändern? Was müssen wir weiterentwickeln, damit unsere Gesellschaft noch besser, noch inklusiver, noch gerechter wird? Und im Moment passiert es uns immer häufiger, dass wir eher in so einen Verteidigungsmodus kommen. Wir beziehen uns auf Schulgesetze, auf die Verfassung, um sozusagen zu verteidigen, was wir haben. Weil die Angriffe auf politische Bildung, auf Bildung, aber auch auf unsere pluralistische Gesellschaft insgesamt immer größer und stärker werden. BNE schaut ja immer so in die Zukunft, Future Skills, was brauchen wir für die Zukunft? Mit diesem Blick auf diesem Spannungsfeld zwischen Verteidigung und Progression, würde ich jetzt mal sagen, oder Verteidigung und Kritik bestehender Verhältnisse, reicht das eigentlich, in die Zukunft zu schauen? Oder inwiefern brauchen wir noch stärker eigentlich sozusagen eine kritische Auseinandersetzung mit den Verhältnissen, die wir jetzt haben?
Also nochmal dann gestern anknüpfend, also man könnte jetzt sehr philosophisch werden und darüber sprechen, was ist überhaupt Zukunft und was hat das auch vielleicht mit Fortschrittserzählungen zu tun, von denen wir uns ja lösen, also von der Idee von so einem Fortschritt, der einfach immer fortschreitet und Wachstum. Also da dürften ja die BNE-Szene keine Schwierigkeiten haben, zu sehen, dass das nicht funktioniert. Trotzdem glaube ich, dass wir in der politischen Bildung auch, also dieses naive Bild von, es gibt so einen Fortschritt in der Entwicklung von Menschenrechten, es gibt einen Fortschritt in, das entwickelt sich wie so eine Fortschrittserzählung, genauso auch in, da würde ich sagen, müssten wir heute an dem Punkt sein, zu sehen, dass das ein Irrtum war, ja? Also dass das nicht einfach so läuft, sondern dass es auch, also es geht in eine andere Richtung gerade. Das müssen wir mal als Fakt festhalten. Ja? Und wenn es in eine andere Richtung geht, dann ist ja die Frage, gut, wir jetzt, sage ich mal hier im Raum, die aber vielleicht an diese menschenrechtsorientierte, an würdeorientierte, an die Gleichheit, die prinzipielle Gleichheit von Menschen auch denkende Perspektive, wenn wir denken, dass wir die vertreten wollen, und das ist das, was mir gestern sehr gefehlt hat in diesem Beitrag, dann geht es ja irgendwann darum zu sagen, I take a stand. Also das, ich stehe hier, ich kann nicht anders und dafür stehe ich jetzt. Und das, also ich fand wirklich, also diesen Beitrag von Edda Stand sehr anregend, so wie ich Ingolfur Plüdon auch unfassbar anregend fand in der Debatte der letzten Jahre. Aber dann am Ende nur zu sagen, ja, die Rechten haben irgendwie eine bessere Strategie. Das heißt, so ähnlich wie wenn der Bundeskanzler sagt, wir müssen es nur besser erklären. Nee, darum geht's nicht. Es geht nicht. Also ich bin sehr dafür, dass man Dinge gut erklären sollte und dass Menschen die Chance haben sollten, sie zu verstehen. Aber es geht nicht um eine rein strategische Überlegung, sondern es geht darum, und das kann man übrigens lernen, wenn man nicht nur Dewey zitiert, sage ich als Direktorin der John Dewey Forschungsstelle, sondern vielleicht auch mal guckt, was seine Schülerinnen und Schüler so geschrieben haben. Und da würde zum Beispiel mit Richard Rorty der sehr provokative Satz, dass letztlich unsere Grundlegungen im Feld zum Beispiel einer demokratischen und menschenrechtsorientierten Bildung genauso legitimiert oder nicht legitimiert sind, wie die pädagogischen Programme der Menschen, die die HJ gemacht haben.
Das musst du ausführen.
Ja, naja, also wir sind nicht automatisch auf Richtig, ja, also wir sind nicht automatisch legitimiert. Wir sind genauso legitimationspflichtig. Und nachdem wir unsere Legitimation vorgetragen haben, darf jemand anders sagen, stimme zu, stimme nicht zu. Ja, und ich würde eben bei der HJ nicht zustimmen. Und ich an einer anderen Stelle schon. Aber auf dieses, das ist schon die richtige Seite und das wird sich schon automatisch dahin irgendwie entwickeln, weil es eben richtig ist. Das können wir, glaube ich, vergessen. Also das sieht man in Amerika sehr deutlich. Ne? Also wenn man da politische Bildung machen will, dann hat man jetzt zwei Möglichkeiten, ja? So oder so.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch was man schon auch nochmal, wir hatten das auch mit Sabine Aschur hier zum Beispiel im Podcast im Gespräch. Also ich glaube, die Verantwortung von politischer Bildung nicht mehr so nebulös irgendwie so zu tun, so zu sagen, ja, wir wollen einen mündigen Bürger, wir wollen AktivbürgerInnen irgendwie, aber nie zu sagen, in welche Richtung. Ja, also man kann sehr viele tatsächlich Zielsetzungen der politischen Bildung aus dem letzten Jahrtausend schon auch sehr gut an eben rechtsextreme Akteure irgendwie anknüpfen und sagen, politische Bildung hat gewirkt. Also herzlichen Glückwunsch, wir haben aktive BürgerInnen, die sich einbringen, die tatsächlich politische Bewegungen gründen, die aktiv Demokratie bearbeiten irgendwie. Also ja, aber das ist es eben nicht. Und das ist ja sozusagen, da ist man ja gestolpert. Also da hat man ja dann gemerkt, ah Moment, also nur mündig und nur so in so einem wertneutralen Kontext einfach nur Aktivbürgerin, die sich einbringt, ja, das ist nicht das, was wir wollen in einer menschenrechtsorientierten Bildung. Ja, und das klar zu machen und das auch mal, und da würde ich sagen, ist auch die politische Bildung ja in einer Selbstverortung, sich ehrlich zu machen. Ja, also dass wir eben nicht eine neutrale Vorstellung von der Zielsetzung von Bürgerinnen und Bürgern haben, die mündig sind, die wir hervorbringen wollen. Wir wollen Menschen in der politischen Bildung durchaus dazu anhalten, sich menschenrechtsorientiert, grundgerecht konform irgendwie in Gesellschaft einzubringen und wollen auch an Stellen, wo es zum Beispiel menschenrechtswidrig oder auch antidemokratisch, gruppenbezogen, menschenfeindlich wird, auch sagen, das ist nicht das, was wir in politischer Bildung in einer Demokratie vertreten. Ja, also und ich glaube da, Sabine hat es so ganz schön gesagt in dem Kontext, sie hat gesagt, es ist eigentlich gerade so traurig, weil wir jetzt gerade 2025, würde ich sagen, in einem Moment sind, wo sie gesagt hat, noch nie war die politische Bildung so politisch, ja, noch nie war die politische Bildung in ihrer Disziplin so orientiert, so tatsächlich auch geneigt, nicht in allem, aber in vielen Bereichen Haltung zu zeigen und ist gleichzeitig jetzt mit einer Gesellschaft und einer Politik konfrontiert, die das noch, wie noch nie in Frage stellt und kritisiert. Also da clasht es gerade und ich glaube, da wird auch gerade ein Auftrag deutlich, nämlich zu sagen, okay, wie, also jetzt haben wir diese Selbstverortung gefunden, haben uns vielleicht auch in den letzten Jahren auf den Weg gemacht, auszuformulieren und tatsächlich uns selber zu fragen, okay, wen wollen wir eigentlich als Bürgerinnen und Bürger, was will politische Bildung, wenn es nicht nur solche Allgemeinplatzformulierungen wie Mündigkeit sind. Jetzt haben wir das gefunden und merken, okay, wir wollen eine menschenrechtsorientierte Bildung, wir wollen eine politische Bildung, die sich antidemokratischen Positionen und Einstellungen entgegenstellt, die Haltung bezieht dazu, ja. Und jetzt treffen wir auf eine Gesellschaft, die da jetzt nicht mit Applaus unbedingt überall irgendwie reagiert und jetzt gilt es genau zu fragen, okay, wie setzen wir es um? Also wie bringen wir das jetzt tatsächlich in die politische Bildungspraxis und wie halten wir das auch aus? Wie argumentieren wir das? Also wir können uns nicht einfach hinstellen und sagen, ja, aber wir haben ja jetzt recht, wir sind jetzt hier auf der richtigen Seite, das muss doch jetzt reichen. Nein, und wir haben ja, also es ist ja nicht so, dass es nicht gute Gründe gibt, es ist ja nicht so, dass wir es nicht begründen können, aber das ist schon auch neu für politische Bildung, sich hinzustellen und zu sagen, das ist unsere Haltung, das ist unsere, auch die rote Linie, ne? Also zum Beispiel die Frage, was ist kontrovers und was ist nicht kontrovers, du hast es angesprochen, das verschiebt sich ja auch. Und wir merken eben gerade, dass es sich auch wieder zurückverschieben kann. Ja, also dass es nicht, genau wie Anja es gesagt hat, so ein Automatismus ist, dass wir alle Menschenrechte, alle auch Errungenschaften zum Beispiel für marginalisierte Gruppen einfach so, dass das also ein Automatismus ist, dass das bleibt, sondern dass dafür eingetreten werden muss. Und wir brauchen, glaube ich, tatsächlich aktuell Strategien, wie das konkret aussehen kann.
Und ich finde, dass der Blick nach Amerika total hilfreich ist. Also weil wir ja sehen, wie schnell das gegangen ist. Und in Amerika gibt es politische Bildung. Und so, also ich meine, die ist anders als die deutsche, aber so, so anders ist die gar nicht gewesen. Und wenn wir jetzt einfach als Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, uns vorstellen, wir wären in Amerika, was würden wir denn dann jetzt bitte machen? Und wie weit gehen wir, ne? Also wenn dann das Funding aufhört und, ne? Also wie machen wir das denn? Das ist wirklich raus aus den Komfortzonen. Und aus dieser Überzeugung, man würde es schon irgendwie richtig machen und das, ne, also man, so, das ist halt begründungspflichtig, ja, und zwar heftig begründungspflichtig.
Ja, ihr habt eigentlich beide gerade einen Punkt angesprochen, der uns zu spät im Feld der politischen Bildung vielleicht so bewusst geworden ist. Diese Auseinandersetzung rund um den Beutelsbacher Konsens ist in einer ganz anderen Zeit entstanden. Also da waren sozusagen die progressiven Kräfte, die provokativ formuliert sozusagen eingehegt wurden in den Gesamtdiskurs. So, das könnten wir jetzt nochmal differenzierter diskutieren, aber das war eine ganz andere Frage. Es ging darum, sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse aus so einer progressiven Perspektive auch in den Blick zu nehmen. Und heute haben wir genau die Gegenbewegung und argumentiert wird trotzdem wieder mit dem Beutelsbacher Konsens. Und ich habe irgendwann mal von unter anderem Siegfried Schiele gelesen, dass es sozusagen fast ärgerlich ist, dass es damals in den 70er Jahren dass man damals nicht auf den Schirm hatte, genau das mit reinzuschreiben. Also wo Kontroversität eigentlich an seine Grenzen gerät. Also was in Wissenschaft und Gesellschaft kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers sein.
In Wissenschaft und Politik,
genau. Aber die Würde des Menschen ist unantastbar, ist eben nicht kontrovers. So. Also das ist mit Ewigkeitsklausel in unserer Verfassung verankert. Niemand kann das ändern, wenn der sozusagen nicht alles in Frage stellen will. Mhm. So, und das hat man damals gar nicht reingeschrieben, weil das gar nicht zur Disposition stand. Das war gar nicht die Frage, mit der man sich damals auseinandergesetzt hat, eine, die aber heute im Mittelpunkt steht. Und vielleicht hätte uns das in der politischen Bildung viel früher gelingen müssen, das nochmal aufzurufen. Was ist eigentlich der Ausgangspunkt für sozusagen Bildungsprozesse, für den Blick auf die Gesellschaft? Wenn wir uns zum Beispiel mit Demokratie beschäftigen, ganz oft mit Herrschaft des Volkes, Mehrheitsverhältnisse und so weiter auseinandersetzen. Das, was unsere Demokratie eigentlich auszeichnet, ist dieser Artikel 1. Das, was unsere Demokratie auszeichnet, ist Minderheitenschutz und was das eigentlich bedeutet für eine pluralistische Gesellschaft. Und das sozusagen wieder auch verstärkt für politische Bildung als quasi Anker zu nehmen, als das Demokratische, als das Fundament. Das machen wir jetzt, weil es notwendig ist. Vielleicht hätten wir es eben tatsächlich auch schon viel früher tun müssen.
Ja, aber es ist nicht zu spät. Also das würde ich jetzt ganz gerne schon...
Ja, das wollte ich auch sagen, weil du gerade gesagt hast, mit Gesellschaft konfrontiert, die das nicht so sieht. Ja, aber glücklicherweise sieht es ja der Großteil der Gesellschaft schon noch so. Aber genau.
Es ist nicht zu spät und es ist trotzdem auch nicht einfach. Also das ist ja keine einfache Aufgabe. Und ich merke das schon auch, egal mit wem ich, also ob ich mit unseren Lehrkräften, die Politik studiert haben, irgendwie mehrere Jahre oder eben auch mit Lehrkräften, die jetzt nicht Politik studieren, diese Entscheidung, und ich finde auch selber, wenn man sich damit konfrontiert, auch für verschiedene Bereiche, Themen und sowas, die Frage zu beantworten, was denn kontrovers besprochen wird und was nicht. Das ist ja wir haben keine Liste. Ja, es wird keine Liste geben. Wir haben natürlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung, aber die bleibt auch sehr nebulös in vielen. Also wenn es jetzt nicht gerade eine NS-Leugnung ist irgendwie, ne, dann ist es so, immer noch so ein bisschen, worum geht's hier eigentlich? Ich glaube schon auch, dass politische Bildung da tatsächlich aktiv werden muss und auch Verantwortung übernehmen muss, zu helfen, weil das hat viel mit Haltung zu tun. Wo ordne ich eigentlich was ein? Also, ne, und auch immer diese Frage, das ist ja zum Beispiel in Sachsen schnell, das ist dann immer so Sprechverbote, man darf gar nichts mehr sagen. Und auch zum Beispiel einmal deutlich auszusprechen, wenn etwas nicht kontrovers ist, heißt es nicht, dass es nicht mehr besprochen werden kann, aber es wird in politischer Bildung eben nicht ergebnisoffen besprochen. Und es wird nicht in einer Form besprochen, die eine angebliche Gleichwertigkeit von bestimmten Äußerungen irgendwie so andeutet oder überhaupt zulässt, sondern wenn Sachen den kontroversen Rahmen, der immer noch breit ist, ja, also auch diesen Mythos mal aufzuräumen, zu sagen, man darf gar nichts mehr sagen, das stimmt ja gar nicht. Also es gibt immer noch sehr viele Themen, die ein breites Spektrum aufmachen, wo wir darüber sprechen können, aber wenn es Menschenrechts irgendwie konform nicht mehr ist, wenn es irgendwie tatsächlich auch die Gleichwertigkeit, die Würde von Menschen in Frage stellt, dann ist das geäußert im Unterricht, aber dann wird dem anders begegnet. Also dieses nicht ob, sondern wie wir über Sachen sprechen, ändert sich. Und man muss es eben an der Stelle auch sagen, natürlich muss sich auch politische Bildung damit mal auseinandersetzen, was es eben bedeutet, wenn so große Parteien, ja, wie die AfD, tatsächlich auch erstmalig in der Form den kontroversen Sektor verlassen und sich dann eben auch im Kontext von Beutelsbach oder auch von tatsächlich Beamtengesetzen nicht mehr als demokratische Partei, ne, gesichert rechtsextrem, irgendwie auf die gleichen Rechte berufen können wie andere Parteien in der politischen Bildung. Ne? Also auf Gleichbehandlung, auf Nicht-Parteienwerbung, auf parteipolitische Zurückhaltung. Darauf können sich demokratische Parteien berufen. Ja? Aber wenn Parteien bewusst und nachgewiesen den demokratischen Raum verlassen, dann haben sie auch in der politischen Bildung eine andere Stellung als andere. Und ich glaube, da braucht es auch an vielen Stellen, finde ich, mehr Klarheit in der politischen Bildung und auch mehr Unterstützung für die politische Praxis, Bildungspraxis betreiben, die brauchen Hilfe, ne? Also die brauchen argumentative Hilfe, die brauchen Beistand, wenn es um wissenschaftliche, didaktische, rechtliche Einordnungen geht. Das kann nicht alles von uns geleistet werden, also auch gerade rechtlich so, aber schon auch mehr.
Aber da sprichst du einen wichtigen Punkt an, die rechtliche Einordnung. Wir haben auch da ein Problem. Also gerade diejenigen, die im Moment Haltung zeigen, die Rückgrat haben, und das sind natürlich glücklicherweise auch in der Schule immer noch viele, die haben tatsächlich auch damit zu kämpfen, dass sie Anschläge auf, ich habe vor kurzem erst bei einer Fortbildung für Schulleitung in Niedersachsen die Geschichte gehört, dass Lehrkräfte Anschläge auf ihre Autos erfahren, das Hakenkreuz in ihre Autos geritzt werden, dass sie Morddrohungen, Briefe bekommen und so weiter. Und da zum Beispiel überhaupt keine juristische Unterstützung bekommen. So, ich habe immer gedacht, das ist selbstverständlich. Beamte, so, die werden geschützt und kriegen auch die entsprechende juristische Beratung und Unterstützung. Eine der Antworten, die dort im Publikum gegeben wurde, war, dass ihr geraten wurde, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Also wenn wir an dem Punkt gekommen sind, dass die Demokratinnen und Demokraten sich sozusagen Rechtsschutz suchen müssen, um die Unterstützung zu bekommen, die sie brauchen, dann ist das natürlich hochgradig problematisch. Ich glaube auch und bin davon überzeugt, dieser Optimismus hat mich in die politische Bildung gebracht, dass wir natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken müssen und dass es natürlich nicht zu spät ist, sich für Demokratie, für Menschenrechte und die Ausgestaltung von Menschenrechten für sich selbst und für andere zu engagieren. Und nichtsdestotrotz sind wir an einem Punkt, der mir zumindest und vielen Menschen in meinem Umfeld große Sorgen bereitet, mit Blick auf die USA, mit Blick auf Deutschland und übrigens nicht nur Ostdeutschland, nicht nur Sachsen. Also ich bin mittlerweile im Süden Baden-Württembergs tätig und bin erschrocken, was wir dort sehen. Das findet nicht so an der Oberfläche statt oder nicht so offensichtlich möglicherweise, wie das in den ostdeutschen Bundesländern aufgrund der fehlenden Parteibindung und so weiter ist. Bei vielen Menschen in Süddeutschland beispielsweise sind die eben noch versteckt irgendwo in der CSU oder in der CDU, haben aber ganz ähnliche Positionen und bringen sich auch ganz ähnlich ein. Das ist also kein ostdeutsches Problem. Vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um den Bogen zu schlagen zu dem Lernen, den Bildungserfahrungen in Krisenverhältnissen. Und du, Anja, hast vorhin das Beispiel oder das Projekt angesprochen, das du jetzt auf den Weg bringen willst, der Lehrplan für den Katastrophenfall. Und vielleicht müssen wir dafür noch mal ganz kurz über die Begrifflichkeit sprechen. Also ich habe mal gelernt, dass der Unterschied zwischen Krise und Katastrophe derjenige ist, dass die Krise irgendwie noch zu handeln ist und die Katastrophe quasi das Ende im Zweifel bedeuten kann. Mittlerweile gibt es ja, es gab jetzt das Collapse Camp in Brandenburg, bei dem es tatsächlich eigentlich fast ums Preppen ging, fast um sozusagen Vorbereitung auf den Weltuntergang. Genau, womit müssen wir uns beschäftigen? Müssen wir uns damit beschäftigen, dass die Demokratie in der Krise ist und wir Wege daraus finden? Oder müssen wir uns damit beschäftigen, dass die Krise, die Demokratie kurz vor der Katastrophe steht oder dem Kollaps?
Ich habe gelernt, dass der Krisenbegriff auch ein gefährlicher Begriff ist, weil die Krise, das ist ja etwas, was man überstehen kann. Also muss nicht, ne? Kann man auch nicht überstehen. Aber eine Krise ist eigentlich ein akuter Zustand, der sich zuspitzt und dann hoffentlich überstanden ist. Entweder durch kluges Handeln oder durch Aushalten. Und das, mit was wir es zu tun haben, was zum Beispiel den Zustand unserer Demokratie betrifft, aber auch das Klima und so weiter, würde ich nicht als Krise benennen. Also ich verstehe das nicht als Krise. Das ist normal. Leider. Aber das sind Normalitäten, mit denen wir konfrontiert sind und nicht etwas, was morgen wieder besser werden wird. Und es hilft uns auch pädagogisch nicht, davon auszugehen, dass das morgen besser wird, sondern das müssen wir erstmal als Normalitäten anerkennen. Ja? Also sowohl die Herausforderungen, die sich quasi für unsere Umwelt ergeben, als auch die Herausforderungen, die sich im Hinblick auf unsere demokratischen Gemeinwesen ergeben, werden nicht morgen besser sein und die Krise ist morgen nicht überstanden. Deshalb spreche ich von Katastrophe. Das ist ein bisschen ungelenk vielleicht sogar, aber um zu sagen, mir geht es um einen Zustand, der morgen eintreten kann, von dem wir nichts wissen. Also wie die Pandemie, ja, also die plötzlich da war und in der wir das Versagen gesehen haben von also unserem Gemeinwesen, sich gerade um die Jüngeren zu kümmern. Ich persönlich bin sehr für die Schulschließungen gewesen. Ich bin auch, ich will da gar nicht jetzt so aus so einer Haltung kritisieren oder missverstanden werden, dass ich das für übertriebene Reaktionen gehalten habe. Ich bin absolut dafür gewesen. Wir sehen trotzdem, was sie angerichtet haben heute. Und wir sehen aber auch aus einer an demokratischer Bildung interessierten Perspektive, was für eklatante Missstände da sichtbar geworden sind im Hinblick auf die Beteiligung zum Beispiel der Schülerinnen und Schüler, dieses Problem zu bewältigen. Also die sind ja nicht gefragt worden, wie man das jetzt, es war über Nacht alles anders, auch die Schulleitungen wussten nicht, wie sie das machen sollen, auch die Lehrkräfte wussten nicht, wie sie das, die Kultusministerien wussten nicht, das war alles, die haben alle meine wirklich warmen, mein warmes Mitgefühl für die besondere und herausfordernde Entscheidungslage, in der sie da jeweils gesteckt haben. Und ich würde auch sagen, dass sie zum ganz großen Teil verantwortungsvoll gehandelt haben, ja, unter den Bedingungen von Unsicherheit, und genau das ist Politik. Aber dass wir dann doch diagnostizieren können, jetzt im Nachhinein, man konnte es auch in der Situation schon sehen, dass zum Beispiel das, was wir schulgesetzlich an Beteiligungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler oder für junge Menschen allgemein eigentlich für normal halten, was wir gesetzlich verankert haben, im Krisenfall überhaupt nicht funktioniert hat. Und also das, was ich mit den Studierenden jetzt machen will, das, also auch meine Ankündigung quasi des Seminars, mit deren Hilfe sich die Leute dann anmelden können, lautet: Was wäre, wenn wir in die nächste Krise nicht unvorbereitet gehen würden, sondern uns vielleicht schon ein paar Gedanken darüber gemacht hätten, welche Angebote Kinder brauchen, wenn draußen alles zusammenbricht. Und das ist dann so, und die ganz starke Hypothese und Lobbyarbeit, die ich damit verbinde, ist eben zu sagen, vergesst die politische Bildung dabei nicht. Also ihr macht dann immer nur noch Notunterricht und Deutsch, Mathe, was weiß ich. Ich glaube, dass unser Fach das wichtigste Fach ist, also natürlich glaube ich das, aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass unser Fach das wichtigste Fach ist, das es gibt in einem Krisenfall. Also um jungen Menschen unterschiedlichen Alters, von den ganz Kleinen bis zu den quasi jungen Erwachsenen, eine Unterstützung an die Hand zu, Hilfen an die Hand zu geben, das zu verstehen, unabhängig davon, wie ihre Elternhäuser damit zurechtkommen. Und das wollen wir quasi versuchen. Und also ich kann nur sagen, also die Studis rennen mir die Bude ein. Also es ist ein ganz großes Interesse und auch ganz großes Engagement, da das quasi gemeinsam zu machen. Und deshalb glaube ich wirklich, dass das das nächste große Ding ist, das man aus Dresden hören wird.
Und ich glaube, ich kann da total gut anschließen, also bei dieser Frage, weil Anja da schon genau drauf eingegangen ist und auch das Angebot, was jetzt da kommen wird, das aufgreift. Ich glaube, warum ist politische Bildung das wichtigste Fach aus meiner Perspektive darauf irgendwie, ist, glaube ich, schon, dass wir natürlich, als wenn es um Klimawandel geht oder um andere Krisenphänomene, die sich ja auch gegenseitig bedingen, ne? Also auch wir, mittlerweile wird auch immer mehr, auch zum Beispiel von einer ökonomischen Krise ja auch immer wieder gesprochen, ist es dennoch, glaube ich, so, dass die Krise der Demokratie gerade in der Lebenswelt schon am ehesten zu spüren ist. Ne? Also zum Beispiel durch dieses, wie ist es eigentlich, wie war der Umgang mit Corona, aber eben auch in anderen Phänomenen noch mal eher sogar, glaube ich, als die Klimakatastrophe sozusagen oder Klimakrise. Und ich glaube, das ist was, was politische Bildung wirklich jetzt gerade ganz oben auf dem Zettel hat. Und wir haben das ja auch bei der letzten GPJE-Tagung viel diskutiert. Was ich, glaube ich, was ich bei aller Zustimmung, dass man das vielleicht auch als einen Normalzustand von Demokratie, ne, die Veränderung von Demokratie beschreiben muss, ist schon, glaube ich, dass wir eine Generation jetzt auch von jungen Menschen vor uns haben, die einen ganz krassen Erzählungswechsel von Zukunft mit sich bringen gerade. Also ne, das ist, also ich würde sagen, selbst in meiner Generation jetzt oder selbst mit den verschiedenen Generationen, in denen wir jetzt gerade hier sitzen, war die Erfahrung und auch, glaube ich, die politikdidaktische Erzählung, dass Demokratie sich weiterentwickelt, festigt, irgendwie progressiver wird, Menschenrechte erweitert, ne, Minderheiten noch besser reinholt, lange bestehend. Ne? Also dass es immer sich eine Demokratie weiterentwickelt, festigt und auch irgendwie so, also ne, viele Menschen, die heute in Deutschland groß werden, kennen ja gar keine anderen Systeme mehr. Und dass sich das gerade, dass das kippt, also dass da tatsächlich Menschen ja nur noch in Krise groß werden und nur noch Erzählungen von Krise, alles ist in der Krise. Ne? Also die Ökologie ist in der Krise, die Bildung ist in der Krise, die Wirtschaft ist in der Krise, die Gesellschaft ist in der Krise, die Demokratie ist in der Krise. Also das macht ja was mit diesen Menschen. Also diese Erzählung von früher, dass wenn Eltern Kinder gekriegt haben und gesagt haben, ja, es wird alles besser und sie werden es besser haben als wir, das da gibt es einen Bruch gerade. Und ich glaube, darauf muss politische Bildung schon reagieren. Und deswegen ist sie, glaube ich, da auch das wichtigste Fach, weil sie am ehesten thematisieren kann und auch gerade am sichtbarsten auf dem Tisch hat, was da passiert ist. Also, und ich kann schon verstehen, auch, ne, wir sehen das bei jungen Menschen, dass die teilweise wirklich ja auch so in so psychische Erkrankungen schon reinrutschen, aufgrund dieser Belastung von Krisenhaftigkeit und was ist eigentlich eure Zukunft? Es wird alles nur noch schlimmer. Und da muss politische Bildung hin. Also sich dem anzunehmen und eben genau gerade auch gar nicht nur, wenn die nächste Corona-Pandemie ausgebrochen ist, sondern eigentlich auch schon aktuell, weil ich glaube, viele junge Menschen erleben auch die aktuelle Situation als enorm belastend, ja, also und als enorm krisenhaft. Und da müssen wir reingehen und sagen, okay, was sind unsere Antworten? Wie gehen wir damit um? Wie beschreiben wir die Krisen? Wie machen wir Krisen handhabbar? Was für Strategien haben wir, wenn es nicht mehr heißt, die Demokratie ist schon gesichert und sie wird wahrscheinlich immer besser?
Ich widerspreche mal.
Widersprich mal.
So spielerisch, also ohne, ne? Aber mir geht es an so Stellen, also ich kenne den Gedanken total gut und kann ihn total gut nachvollziehen und würde aber sagen, irgendwie hilft er mir nicht. Und er hilft mir nicht, weil ich so denke, also Generationen wie meine, ja, bei uns gab es Waldsterben, wir dachten auch, die Welt geht unter. Also wir hießen, bei uns gab es auch ein Generationsbezeichnung, wir hießen No Future Kids. Also das war Kalter Krieg, die Atombombe war relativ nah. Wir wissen heute, das ist alles gut ausgegangen, ne? Aber wir wussten das damals ja auch nicht. Trotzdem gab es zum Beispiel diese massenhafte psychologische Belastung, glaube ich, nicht in der gleichen Weise. Und die Frage ist, woran liegt es? Und ich kann das nicht beantworten, ja? Aber meine Überlegungen gehen in so eine Richtung, dass es eher dadurch, dass dieser neoliberale Diskurs dann eben noch Jahrzehnte fortgesetzt worden ist, also zwischen meiner Generation und dann denen, die jetzt heute jung sind, und damit die Lösung der Probleme nur noch beim Einzelnen liegen, ja? Also der dann wie auch immer schwimmt, also sagen wir sogar in Bildungsprozessen, also die wir verantworten, sagen wir oft, jetzt konzentriere mich mal darauf, was du vielleicht machen kannst. Da sind wir wieder bei unserem Plakat. Ja, konzentriere dich darauf, was du jetzt verändern kannst. Jetzt guck dir nicht die ganze Zeit die Nachrichten an. Fokussiere dich mal auf Dinge, die du vielleicht auch beeinflussen kannst. Und so. Und damit ist aber diese ganze Scheißverantwortung bei den Einzelnen angekommen. Und das war bei uns noch anders. Also ich habe mich nicht als Anja verantwortlich, also, ne, also nicht ich musste die Welt retten, sondern vielleicht wir, ne, also wir in der Altersgruppe, die Alten waren nicht in der Lage, die Alten sind es nie. Also von daher müssen die Jungen sich ja irgendwie ermächtigen, in diesen Verhältnissen dann handlungsfähig zu werden. Und das scheint extremst schwierig geworden zu sein. Und dafür mache ich aber eher so einen, man könnte sagen, Emanzipations- und, also mit Blüdorn würde man sagen, sowohl der Emanzipationsdiskurs, also wir haben uns daran auch beteiligt an dieser Sache, ne, mit so diesem individuelle Mündigkeit, Emanzipation, aber auch der neoliberale Diskurs, der eben immer diese Freiheitsrechte des Einzelnen da über alles andere gesetzt hat, die sind schuld an dieser Sache. Dann ist trotzdem die Frage, wie kommen wir da raus? Ne?
Also genau, deswegen verstehe ich das gar nicht als Gegenrede, sondern Ich würde genau diesen Punkt nämlich sagen, die Kollektivierung wieder, also ne, das wieder ins Zusammenbringen und sich nicht vereinzeln lassen. Also, ne, und ich würde sagen, nicht nur solche Bewegungen, sondern tatsächlich ja auch zum Beispiel Konsum von Medieninhalten und sowas vereinzelt Menschen ja immer mehr und lässt sie auch immer mehr in der eigenen Verantwortung, in der Hilflosigkeit. Und da ist Bildung eigentlich so ein Kollektivierungsmoment wieder, ne, wo wir sagen, wir müssen eine Lösung finden und wir müssen auch adressieren, wo die Lösung nicht bei uns liegt, ja, also sondern wo sie woanders hingehört und wer muss in Verantwortung genommen werden und sowas. Also deswegen bin ich da total bei dir, ja.
Und vielleicht ist das aber auch die Möglichkeit, neben all den fatalistisch oder zumindest frustrierenden Perspektiven auf gesellschaftliche Verhältnisse, auf Herausforderungen für Bildung, eine Chance, nochmal eine positive Wendung am Ende unseres Gesprächs hinzubekommen. Bevor ich das mache, will ich dieses Beispiel von Corona, was mich tatsächlich auch umgetrieben hat, also die quasi Marginalisierung von politischer Bildung, die ja ohnehin schon eine untergeordnete Rolle in der Schule spielt, zu der Zeit hat für mich eigentlich nochmal gezeigt, dass es nicht nur bei angehenden Lehrkräften oder bei Lehrkräften, die im Schuldienst sind, ein verengtes Verständnis des Bildungsauftrages gibt, sondern auch bildungspolitisch und auch bei Eltern und auch bei anderen Akteuren sozusagen, die den Bildungsprozess begleiten, weil es eben genau um tatsächlich diese klassischen Funktionen von Schule am Ende ging. Um die klassische, genau, also klassische Qualifikation, genau, klassische Qualifikation, aber auch sowas wie Selektion, Zeugnisse, Noten und so weiter. Und dafür waren eben die Hauptfächer relevant. Es ging nicht darum, sich sozusagen auseinanderzusetzen mit dem, was da gerade um uns herum passiert. Weil dann hätte politische Bildung ja Hauptfach sein müssen in der Zeit.
Sowieso.
Genau, müsste es sowieso, aber hätte es erst recht in der Zeit sein müssen.
Nur noch politische Bildung.
Und deswegen zeigt es das eigentlich, dass es kein Problem sozusagen des individuellen Handelns und Vorstellungen von Lehrkräften ist, sondern eigentlich auch ein systemisches. Ich meine, das haben wir an vielen anderen Punkten auch gesehen. Wir erinnern uns an die Hamburger Debatte um die Verlängerung der Grundschulzeit, wo es am Ende quasi interessengeleitet, sozusagen Bedürfnis war, das nicht zu tun. Das sind Themen, die zu groß sind für das, für die letzten Minuten, die wir noch zusammen haben. Aber ich will versuchen, tatsächlich diese positive Wendung nochmal hinzubekommen. Wir können auch daran scheitern. Scheitern ist übrigens ja auch gar nicht so schlimm, Entschuldigung, in Gesellschaft, in demokratischen Prozessen auch. Aber ich möchte es trotzdem versuchen. Wir sprechen ja ganz oft von der Jugend oder der jungen Generation, was natürlich Quatsch ist, weil es gibt keine homogene Jugend. Und gleichzeitig sehen wir zumindest in den Jugendstudien, die wir haben, die gibt es in den Ländern, Baden-Württemberg macht eine sehr spannende Jugendstudie, aber auch die großen Shell-Jugendstudie, Vodafone-Jugendstudie und so weiter. Wir sehen darin, es gibt ja durchaus ein großes politisches Interesse und ein vor allen Dingen seit 20 Jahren steigendes politisches Interesse bei jungen Menschen. Eine Verdrossenheit, die aber keine Politikverdrossenheit ist, sondern eher eine Politikerin oder sozusagen mit diesen Rollen verbundene Verdrossenheit. Und wir sehen aber, dass sozusagen dieser neoliberalen Strategie, auch der Selbstausbeutung, Selbstoptimierung und so, sich zumindest ein Teil der jungen Menschen widersetzen. Das, was ihnen dann vorgeworfen wird, ist, die Gen Z ist faul und hat keine Lust zu arbeiten und so. Aber das Spannende ist ja schon, dass es gerade bei vielen jungen Leuten auch so diese Vorstellung davon gibt, ich will nicht nur arbeiten, ich will Leben und Arbeit miteinander verbinden. Ich habe so einen anderen Blick sozusagen auf meine Zukunft. Ist das nicht auch eine Chance? Also sozusagen mit diesem anderen Blick auf das Verhältnis von Arbeit, von Lohnarbeit und Privatleben auch anders über die Welt von morgen oder die Gesellschaft von morgen zu schauen. Kann man das nicht als Ausgangspunkt nehmen?
Soll ich mal antworten? Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, ich finde es erstmal grundsätzlich positiv, sich zum Beispiel solchen, also kapitalistischen Verwertungslogiken irgendwie auch zu entziehen und zu sagen, mein Leben muss nicht alleinig irgendwie einer Optimierung unterliegen und darin kann was Befreiendes liegen, ist es trotzdem auch eine privilegierte Fragestellung. Ne? Also wer kann sich die Frage stellen, wie viel arbeiten möchte ich eigentlich? Ne? Das würde ich immer, da steckt viel Klassismus drin, wo ich auch sage, das weiß ich gar nicht, wie viele junge Menschen sich diese Frage stellen. Und ich habe auch den Eindruck, und auch wenn man so sich ein bisschen dazu auseinandersetzt, dass diese Entscheidung zu sagen, ich möchte schon mehr Leben in früherer Berufstätigkeit haben, ja auch mit einer Auflösung von einem Versprechen auf der anderen Seite einhergegangen ist. Also wenn ich mir meine Eltern angucke, die sehr jung Eltern geworden sind, aber mit Lohnarbeit zum Beispiel schon klar, ne, die Möglichkeit, viele Reisen sich zu ermöglichen, auch nach einer DDR, also Biografie, ne, dann sozusagen, wir verdienen Geld, um reisen zu können, wir verdienen Geld, um uns ein Haus kaufen zu können, irgendwie ein Haus bauen zu können. Wir verdienen Geld, um ein gutes Leben sozusagen ermöglichen. Das stimmt ja nicht mehr. Also die Generation heute lebt in einer anderen Welt und hat auch dieses Versprechen von, selbst wenn sie in Rente gehen, noch eine gute Zeit haben zu können. Ist nicht mehr so, jetzt wird es gar nicht so positiv zum Schluss hier, aber also das ist ja nicht mehr da. Also ich glaube, die jungen Menschen haben sich ja nicht aus einer Lust und Laune und aus einer kapitalistischen Abwendung heraus entschieden, irgendwie zu sagen, wir müssen früher schon ein bisschen Leben integrieren in das, was wir an Arbeit irgendwie leisten, sondern das ist ja auch, würde ich sagen, aus einer Angst vor Zukunft heraus und aus einer Auflösung von Versprechen, was Lohnarbeit heute eigentlich noch in deinem Leben sozusagen bringen kann. Also wie viel du darüber sozusagen wirken kannst. Und das kann natürlich eine Chance sein, also überhaupt die Kritik an kapitalistischen Strukturen und wie das eigentlich uns auch als Menschen irgendwie in der Gesellschaft geprägt hat, da liegt, finde ich, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial zu der Frage, wie wollen wir es anders machen? Also wie wollen wir Gesellschaft anders gestalten? Wie wollen wir miteinander anders gestalten? Darin liegt viel, aber auch eine sehr, sehr, sehr große Frage, die nicht alleine beantwortet werden kann. Ne? Und ich würde auch sagen, also das Potenzial, dass Menschen das jetzt auch annehmen und sagen, okay, ich bin, definiere mich nicht mehr nur noch über Lohnarbeit, führt ja auch nicht zum Beispiel automatisch dazu, und das sehen wir auch, dass jetzt zum Beispiel ehrenamtliches Engagement durch die Decke geht, sondern das führt ja oft dazu, dass Menschen tatsächlich einfach erschöpft sind. Ja, also dass sie irgendwie nicht mehr wissen, dass sie überfordert sind von der Situation, dass sie nicht wissen, wohin, dass sie vielleicht auch eher in digitalen Endgeräten hängen bleiben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das, was an Lohnarbeit sozusagen abgegeben wird, in anderen Bereichen zu gesellschaftlicher Erfüllung, zu irgendwie individueller Erfüllung irgendwie beiträgt, sondern dass da ist irgendwie ein bisschen eine Schwierigkeit und auch gerade ein Gap. Und vielleicht können wir da als politische Bildung mehr reingehen und sagen, was können denn andere alternative Angebote sein? Also was kann man gesellschaftlich leisten? Wo kann man Selbstwirksamkeitserfahrung machen als Gruppe, als Einzelperson? Wo kann man reingehen, wenn das Versprechen, wenn die großen identitätsstiftenden Momente wie Religion, also Arbeit ja ganz oft in Deutschland tatsächlich wegbrechen? Also da kann man Potenzial sehen, aber ob das jetzt die positivste Abschlussidee ist, die du dir gewünscht hast,
doch, weiß ich gar nicht. Ich würde dir zumindest an einem Punkt widersprechen, nämlich, dass es nicht anders geht. Also, dass sozusagen die Situation ist die und dieses Versprechen sozusagen, es wird euch mal besser gehen und so weiter, das erfüllt sich nicht. Genau, also meine positive Wendung wäre, vielleicht kann man aus diesen Diskursen, die auch in der jungen Generation jetzt geführt werden, wie sozusagen das Verhältnis von Lohnarbeit und Freizeit ist, das als Ausgangspunkt nehmen und dann aber auch eben gesellschaftspolitische Fragen stellen. Also, also wir hatten auch eine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Lastenausgleich, wo sozusagen Vermögen anders verteilt wurde, bewusst mit einer einmaligen Aktion. Wir hatten eine Zeit, in der es eine deutlich höhere Vermögensteuer gab, Erbschaftssteuer und so weiter. Also auch wieder Vermögen und Verhältnis sozusagen neu und anders zu verteilen. Und das muss genau aus dieser individuellen Perspektive, ich will so nicht leben, also ich will mich sozusagen diesem ausbeuterischen System so nicht hingeben, muss natürlich dann auch eine gesellschaftliche Frage entstehen. Also Lohnarbeit gibt es trotzdem und was passiert eigentlich, wenn wir das verändern wollen? Oder was ist notwendig?
Ich finde es ganz katastrophal. Keine positive Wendung, sondern jetzt sind wir quasi im Desaster. Weil ich würde ja sagen, diese Veränderung, die wir am Beispiel des Verhältnisses zur Arbeit in der sogenannten Gen Z beobachten, und ich oute mich mal als die letzte Boomerin. Also ich bin 71 geboren, ich gehöre formal nicht mehr zu den Boomern, aber aus irgendeinem
Grund. Aber fühlt sich noch.
Ja, ich bin glaube ich wirklich ich bin die letzte Boomerin. Das ist ja, also aus meiner Sicht ist es das neoliberale Vergiftung der Pflanze im Keim. Ja? Also weil jetzt muss man sich auch noch so selbst optimieren, dass man jeden Tag Glücksgefühle empfindet, indem man nämlich nicht nur arbeitet, sondern gleichzeitig seine Kinder mit aufzieht und um die Welt reist oder was auch immer gemacht wird. Ja? Das ist Selbstoptimierung at its best. Das ist Neoliberalismus in Destillat 100%. Und das haben natürlich die Boomer zu verantworten, weil wir haben ja diese Kinder erzogen und wir haben ihnen immer gesagt, Hauptsache du bist glücklich,
Hauptsache du kannst alles werden,
Hauptsache du wirst glücklich. Und das ist die Last, mit der die rumlaufen und jetzt die ganze Zeit das Gefühl haben, aber ich fühle mich gar nicht so super. Das ist der Untergang. Ich versuche mal einen anderen positiven Schluss. Ich greife dir mal ins
Steuer. Ja, gerne.
Tina, du hast vorhin gesagt, oder ihr wart euch beide da sogar einig an einer Stelle, aber es ist noch nicht zu spät im Hinblick auf Demokratie. Wir können als politische Bildung, es ist noch nicht zu spät. Und da sitze ich als letzte Brummerin hier und denke, ist mir scheißegal, ob es zu spät ist. Ändert für mich gar nichts. Ich mache trotzdem weiter. Und wenn, also ich kann nur raten oder ich kann nur vielleicht festhalten, mir hilft das. Also mir hilft der Gedanke zu sagen, es kann sehr schnell irgendwie, es ändert doch gar nichts. Der Gedanke, ob es jetzt zu spät ist oder noch nicht zu spät ist, der ist vollkommen irrelevant, weil ich kann nicht anders. Ich stehe hier, ich mache diese Arbeit, ich halte sie für richtig und ich mache sie auch, wenn es zu spät gewesen sein wird. Ich hätte ja dieses Jahr die Möglichkeit...
Foto 2.
Ja, genau. Ich hätte ja dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, nach Hamburg zu gehen. Und bin nicht gegangen, weil ich wirklich aus Überzeugung sagen würde, für politische Bildung ist Sachsen der spannendere Ort und der ehrlichere. Ja? Also hier kann ich sehr viel mehr lernen. Ich fühle mich hier mehr gebraucht. Und klar kann das hier unangenehm werden. Ja, also gerade wenn man sichtbar ist, und wir sind ziemlich sichtbar hier. Ich muss aber sagen, es ist gar nicht viel los. Ne? Also es ist nicht so, dass wir täglich mit Angriffen zu tun haben.
Keine Aufforderung.
aber ist auch egal. Ja? Und wenn es zu spät ist, machen wir trotzdem weiter. Und das ist irgendwie entspannend.
Das stimmt, das finde ich auch tatsächlich einen schönen Gedanken. Also weil uns das auch so ein bisschen löst von so einer Verwertungslogik oder Ziellogik, zu sagen, okay, wir wissen,
wir haben uns ändern.
Genau, wir haben uns verortet und wir wissen, was unser Weg, unser Auftrag ist, weil das ja auch in den letzten Jahren eine starke Selbstbeschäftigung mit politischer Bildung, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Und dann machen wir das gar nicht mehr so abhängig davon, wie es ankommt.
Und wir scheitern, wenn
wir. Ja, wir scheitern auch.
Wir scheitern, ist mir auch egal.
Und wir verändern auch Strategien, aber wir wissen, wo der, aber es stimmt, das finde ich einen schönen, da könnte ich mich, glaube ich, an, also ich glaube auch, dass dieser Gedanke ist mir egal, also ich finde, wir haben es ja am Anfang, vielleicht ist das auch wirklich der Zirkelschluss zum Anfang, ich glaube auch, also mir fällt es gar nicht schwer, dieser Gedanke, weil ich weiß noch, dass es einmal eine Diskussion mit Wolfgang Sander gab, als Pegida so groß war und er irgendwann so sagte, ah, naja, ich glaube, die Leute sind einfach nicht so gewohnt, einen politischen Gegner irgendwie vor sich zu haben, so klar, ja, und ich so dachte.
Damit meinte er uns.
Ja, damit, also wir sind es nicht gewohnt und ich war so, ich musste wirklich lachen, also weil wenn man, du kennst es vielleicht selbst auch Brandenburg ist nicht anders. Also wenn man in Sachsen groß geworden ist mit einer eher linken und eher also stark menschenrechtsorientierten, dann war man sich durchaus bewusst, wer einem gegenübersteht. Und ich glaube, das schließt total gut an diesem Gedanken. Also weil in Sachsen und gerade wenn man in Sachsen also auch im ländlichen Raum groß geworden und sozialisiert worden ist, hat man schon oft das Gefühl gehabt, der Zug ist längst abgefahren. Ja, also und der Zug ist hier vielleicht gar nicht angekommen, ehrlich gesagt. Ja, also weil auch das Demokratielernen eine Generation ausgelassen hat an dieser Stelle hier institutionell einfach gesehen. Und deswegen stimmt es total, dass es vielleicht total helfen kann zu sagen, zu spät, zu früh, wann auch immer, ist egal, unsere Arbeit ist die gleiche. Ja, also und sie verändert sich in den Strategien und im Umgang mit dem, was wir natürlich an Realität empfinden und wahrnehmen. Aber sie bleibt in der Richtung, also das, was am Zug dran steht, das bleibt das Gleiche und wir sitzen drin im Zug. Also und das stimmt auf jeden Fall. Und dann ist er zu spät abgefahren oder nicht, also oder zu früh im Bahnhof angekommen. Er gehört dahin und damit machen wir weiter.
Also ihr habt quasi den Titel für diese Folge schon vorweggegeben, auch wenn es zu spät wäre, wir machen trotzdem weiter. Und wir haben vieles, glaube ich, angesprochen, worüber man noch oder worüber wir und viele andere noch lange weiter diskutieren könnten. Ich hätte an vielen Stellen auch Widerspruch, vor allem was diese Frage von Selbstoptimierung angeht. Ich glaube, dass zum Beispiel meine Generation, die von der Shell-Studie damals die pragmatische Generation genannt wurde, die sozusagen Selbstoptimierung im Lebenslauf, Perfektionierung des Lebenslaufs und so weiter, das war sozusagen in meinen Augen eher sozusagen die Perversion sozusagen der neoliberalen Verwertungslogik. Heute entstehen, glaube ich, eher Brüche darin, aber das ist etwas, was wir an anderer Stelle weiter diskutieren müssten. Ich freue mich darauf, das macht ja politische Bildung auch aus, dass man sich eben nicht immer einig sein muss und aus diesen kontroversen, konflikthaften Situationen auch ganz viel mitnehmen kann. Ich nehme aus unserem Gespräch ganz viel mit. Vieles von dem, was ich gerne noch geschafft hätte, nämlich ganz praktisch zum Beispiel über eure Figuren zu sprechen, über ganz praktische Maßnahmen, auch Lerngelegenheiten zu schaffen. Wir wollten eigentlich auch noch auf so eine Perspektive aufsuchender politischer Bildung sprechen, zumindest politischer Bildung an anderen Orten. Dazu kann man einfach, das ist jetzt quasi der Teaser, dazu kann man ganz viel bei euch finden auf eurer Homepage. Lohnt sich das nachzulesen, auch zum kollateralen Lernen, auf das wir jetzt hier gar nicht mehr im Detail eingegangen sind. Ein spannender Text von dir, der auch auf der Seite frei zugänglich ist. Wir verlinken das alles hier unten drunter, damit euch der Weg dahin nicht so schwer fällt. Aber Anja will noch was loswerden.
Ja, folgt uns auf Instagram und auf YouTube. Judith Forschungsstelle.
Und natürlich auch auf unserem Podcast-Format. Also auch da kann man immer wieder spannende Gespräche und auch zum Beispiel Tagungsdokumentationen hören. Werbung Ende.
Nein, und Werbung ist auch wichtig, genau. Lasst doch ganz viel Liebe da, teilt das auch. Genau, das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis. Wenn wir hineinwirken wollen in die Gesellschaft, dann müssen wir uns auch gegenseitig supporten, gegenseitig empowern, solche Dinge auch teilen. Und ich fand das ganz spannend, eine wissenschaftliche Hilfskraft bei mir im Arbeitsbereich, ich sage den Namen jetzt öffentlich im Podcast mal nicht, hat bei euch die Abendschule durchlaufen und besucht. Und diese Zusammenhänge aus dem Süden Baden-Württembergs bis hin quasi zu eurer Abendschule, das fand ich total spannend, auch zu sehen, wie das funktionieren kann mit diesen Wirkungsfeldern. Den Bogen ganz am Ende nochmal zu dieser Verhältnisbestimmung von BNE und politischer Bildung zu schlagen. Ich bin ohnehin kein Freund dieser Abgrenzungskämpfe und der der Kämpfe sozusagen um Begriffe. Ich glaube, dass dieser Podcast gezeigt hat, dass auch in so einem sehr engen Kontext sozusagen politischer Bildung mit den Herausforderungen, mit denen beispielsweise die Judith, mit denen ihr hier konfrontiert seid, dass wir in den Feldern BNE und politischer Bildung ganz viel von und miteinander lernen können, auf katastrophale, apokalyptische Verhältnisse zuschauend, aber eben auch mit einer Vorstellung davon, wie die Welt von morgen aussehen kann, wie sie möglicherweise nachhaltiger, gerechter, inklusiver werden kann, wie man das durchaus miteinander verbinden kann. Ein letzter Punkt noch, der wird sich freuen, wenn er jetzt ja am Ende so groß nochmal platziert wird. Ich wollte ihn vorhin schon ansprechen, als wir über Katastrophen gesprochen haben und der Unterschied zwischen Krisen und Katastrophen, sehr lesenswert in diesem Kontext, auch Werner Friedrichs, der dazu gerade erst 2 Bücher rausgegeben hat, die verlinken wir unten auch nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Das klingt so basal, aber ist auch wichtig, dass wir diese Zeit uns nehmen, um in den Austausch zu kommen, um darüber zu sprechen, was uns umtreibt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit euch in der Zukunft.
Wir auch.
Vielen, vielen Dank.
Bis ganz bald.